Es gibt Mütter, es gibt Gründerinnen, es gibt Gründermütter, Mütter, die gegründet haben und Gründerinnen, die Mütter geworden sind. Ist das alles dasselbe? Ist das alles gleich einfach oder gleich schwierig? Ich glaube, dass das nie nur leicht ist und immer glatt läuft, würde sicher jeder unterschreiben. Wie man damit umgeht allerdings, kann sehr variieren. Stärken und Schwächen für einzelne Situationen können sehr variieren. Und genau das möchte ich herausfinden und erfahren, was man lernen kann. Wie? Durch Austausch mit anderen Frauen in ähnlichen Situationen. Meine heutige Gästin kann das sehr gut nachvollziehen. Sie fand sich plötzlich in einer Situation wieder, in der sie nach Vorbildern suchte, einfach aber keine fand. Nicht unbedingt bezogen auf das Business, hier hatte sie schon einige Erfahrungen gesammelt und auch für sich festgelegt, was sie sucht, was sie braucht und worauf sie Wert legt. Das zeigt allein der Suchprozess nach ihrem Co-Founder, den ich persönlich sehr, sehr spannend fand. Eher fehlten ihr Vorbilder dafür, wie ihre Situation mit Baby zu meistern ist. Sie fand zusammen mit ihrem Mann ihr eigenes Konstrukt. Ein Konstrukt für eine Geburt mitten in der Finanzierungsphase ihres jungen Startups. Ein Konstrukt, das ganz sicher aber auch super anstrengend war und sicher nichts für jede ist. Aber so ist es am Ende ja sowieso immer. Wir können in diesen Gesprächen nur Anreize geben und jeder darf sich dann das rauspicken, was sich für sie richtig und gut anfühlt. Heute erzählt Varina Junge also ihre Geschichte und wer weiß, vielleicht ist sie damit eins der Role Models für eine von euch da draußen, die in dieser Situation steckt oder in einer ähnlichen und genau das braucht. Und nicht nur sprachen wir über diese intensive Phase rund ums Mutterwerden, sondern auch um ihre Lebensthemen. Denn Varina bringt zwei Klimatech-Startups mit, und zwar aus Überzeugung. Wenn man sich ihren Lebenslauf so ansieht, wirkt alles vollkommen logisch. Und doch möchte ich von ihr wissen, wie sich das anfühlt, wenn man in diesem Prozess steckt. Wie sie dazu überhaupt kam. Macht sie sich 2, 5 oder 10 Jahrespläne? Und wie lebt sie ihren Alltag, bezogen auf ihren persönlichen CO2-Fußabdruck? Und wir sprachen darüber, wie es ist, Investoren zu suchen, wenn man schwanger ist und ob das Ganze eher erschwert. Wir werden also ganz sicher viel lernen und ich freue mich, dass es jetzt endlich losgeht. Viel Spaß mit The Mumpany und Varina Junge, Co-Founderin von Nuke. Willkommen zu The Mumpany. Die Balance zwischen Baby und Business. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass es so 2 verschiedene Arten von Kategorien gibt, wenn man so ganz grob unterteilen möchte. Und ich würde es mal nennen, Gründen aus Leidenschaft oder Gründen für die Leidenschaft. Mhm. Ich lasse es kurz sacken. Ich würde dich ganz grob, du kannst mich ja mal korrigieren oder im Laufe des Gesprächs das Gegenteil beweisen, in Kategorie 2 einteilen, nämlich gar nicht so sehr, ich wollte unbedingt gründen und habe irgendwas gegründet, sondern es ist aus der Leidenschaft geboren quasi. Es ist so das, was ich so in der Recherche mir so gedacht habe, was deine Motivation sein könnte. Und ich finde, beide Kategorien haben so was für sich. Also haben, ist gar keine Bewertung, haben so ihre Berechtigung, aber haben manchmal einen anderen Purpose. Also der eine Purpose ist dann doch vielleicht eher monetär getrieben und der andere ist dann tatsächlich auch ja, die Passion dahinter oder das Weltverbessernde in deinem Falle. Ich stapel jetzt ganz hoch.
Ja. Wir fangen richtig oben an.
Aber ich habe mir vor allem überlegt, wie wir in das Thema einsteigen, weil ich habe im Intro schon so ein bisschen erzählt, du bringst 2, ja, würdest du es so benennen, Tech-Startups mit, die dein Leben prägen und geprägt haben. Und obwohl das ja ein Thema ist, was, es gibt ja kaum ein Thema, was weniger alle von uns betrifft, ist es gleichzeitig ein Thema, was so viele von sich wegschieben. Und in deinem Fall jetzt ganz konkret gesprochen, Strom- und CO2-Abdruck, um es plakativ zu machen. Und ich muss mich selber auch einschließen, also Strom, ich weiß nicht, einmal am Jahr abzählen, ablesen, den Zähler ablesen und einmal im Jahr eine Rechnung bekommen und man denkt so, oh, ist so unsexy. Ja. Ich muss in den Keller, wo ist dieser scheiß Stromableser nochmal? Und ja gut, CO2-Abdruck ist natürlich deutlich mehr in den Fokus gerückt in den letzten Jahren, würde ich schon fast sagen. Und das, damit bin ich wirklich häufiger konfrontiert. Aber wenn man sich mit dir beschäftigt, merkt man, das ist nicht seit gestern so bei dir, sondern schon eine ganze Weile in deinem Fokus. Jetzt darfst du endlich reden. Erzähl mal, seit wann sich diese Themen umtreiben und was du alles schon dahingehend erlebt hast, gemacht hast, auch in der Jugend quasi.
Ah ja, ja, wie viel Zeit hast du mit dir? genau, also long story short, ich habe mit ungefähr, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, also 14 oder so muss ich gewesen sein, ja. Da wurde der Weltklimarat Bericht veröffentlicht, die ja so alle 4 Jahre veröffentlicht werden. Und ich habe das irgendwo aufgeschnappt, gelesen, wie auch immer. Und mich hat das damals dann halt überhaupt nicht mehr losgelassen. Ne? Ja. So, ich war so, what the fuck? Wieso spricht eigentlich nicht die ganze Welt darüber? Ja. Und habe dann genau, angefangen, irgendwie mich darüber zu informieren, bin relativ schnell Greenpeace beigetreten, als Ehrenamtliche in so einer Jugendgruppe.
Ja.
Dann hat mich das Thema mitgenommen und begleitet und auch so, dass ich tatsächlich dann auch entschieden habe, auch Umweltwissenschaften zu studieren, also ja, zu sagen, ich gehe da, das mache ich jetzt auch zu meinem beruflichen Thema und nicht nur so als sehr einnehmende, ja, Freizeittätigkeit quasi, sondern ich will das auch wirklich beruflich in meinen Fokus rücken. Und dann habe ich, ich habe gefühlt so alles, was es im Bereich Nachhaltigkeit gibt. Ich habe Elektroautos gebaut, ich habe Solaranlagen in Thailand errichtet, ich habe Audits in Textilfirmen, ja, in Bangladesch und China auf Umweltstandards und Sozialstandards durchgeführt. Also sehr viel Unterschiedliches gemacht, was aber immer so dieses verbindende Element Umweltschutz und Klimaschutz hatte. Und ich glaube, das, was ich, und das hat auch immer seine Höhen und Tiefen, weil man natürlich, wenn man sich so lange mit so einem Thema beschäftigt, auch merkt, wie wenig vorangeht.
Mhm.
Und manchmal natürlich auch wieder, wie viel dann so. Irgendwie die letzten 2 Jahre war ja gefühlt irgendwie so eine krasse,
ja,
Beschleunigung bei dem Thema. Und gleichzeitig muss man echt aufpassen, dass man nicht hämisch wird oder frustriert oder so, ne? Ja, jetzt für ein Jahr wird es wieder Trend und,
ja,
dann haben es alle vergessen so. Aber irgendwie, ich ziehe für mich da immer noch genügend positive Energie raus. Genau.
Es ist so ein extrem wichtiges Thema, was ich eben schon meinte, alle betrifft, aber trotzdem ja so ein wahnsinniges Mammutprojekt, weil man ja nicht heute was macht, den Schalter A umlegt und morgen das Ergebnis sieht, sondern ja, keine Ahnung, viele einzelne Schritte tätigen muss und auch viele Menschen überzeugen muss oder beeinflussen muss? Oder?
Ja, also witzigerweise, ich habe am Wochenende in der Zeit war ein großer Artikel über hier in Hamburg, wie wirkt sich eigentlich Klimawandel, ja, auf Wasserhochstellen, da habe ich gedacht, krass, mit irgendwann halt auch in dieser Jugendzeit bei Greenpeace, weiß ich, standen wir hier in der Einkaufsstraße, in der Mönckebergstraße und haben so, hatten so ein Schlauchboot aufgebaut, ja, und waren alle so in Taucherausrüstung und mit so, mit Tauchermasken und so, sahen alle richtig bescheuert aus, halt auch das Thema so, okay, das könnte 2100, ist das die Realität,
krass,
so,
ja,
oder? Dann sind wir hier und, also sind wir hier einfach unter Wasser und ich habe gedacht, okay, krass, das ist schon so lange her und irgendwie jetzt erst setzt dann doch so ein breiteres Bewusstsein dafür ein. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber dieses, also das, was mich schon immer daran interessiert hat, ist das auch greifbar zu machen. Mhm. Und irgendwie, davon lebt mir auch Greenpeace, meine erste Station, ne? Das Thema irgendwie plakativ zu, ja, machen, anfassbar, erlebbar und zu sehen, okay, das ist nicht so nur was rein Abstraktes, sondern es gibt echte Akteure, die in dem Bereich Vorreiter oder halt entsprechende Zerstörer sind eigentlich. Und es gibt eine Verantwortung, die wir dafür tragen. Ohne halt, das ist ja das, was glaube ich jetzt mich so in den letzten Jahren geprägt hat, halt dann nicht in diesen Zeigefinger zu versuchen zu verfallen. So, ne? Weil dann bist du auch.
Ja, das kann ein schmaler Grat sein. Ne?
Ja, total. Und das ist auch einem, und man auch sich selbst gegenüber. Ja. Ne? Also wie lässig geht man auch für sich selber damit um, weil sonst wird es halt irgendwann zu dominant.
Ja, so, das glaube ich. Und ich finde gerade Greenpeace stand so in meiner Jugend auch noch extremer, als ich das heutzutage wahrnehme. Ich weiß gar nicht, ob du das auch so beurteilen würdest. Aber für ihre krassen Aktionen, ne? Also so irgendwo an irgendwas ranketten, auf die Straßenbahn legen, nicht Straßenbahn nicht, aber auf die Bahn, ja, legen und so. Ich glaube, da hast du ja teilweise auch partizipiert an solchen Aktionen.
Ja, das ist totales Abenteuer, ne?
Ja, so, also, genau, Adrenalin pur irgendwo. Und ich kann mir vorstellen, dass man so aus der Gruppe heraus auch total motiviert ist. Wenn man dann aber in der Mönckebergstraße steht und da gehen 1000 Leute an einem vorbei und einer hält an, der sich mal was anhört, oder das, ja, ist so die Wahrnehmung von außen.
Und das ist so der eine, der sich eine Stunde mit dir diskutieren, ja, will, warum das alles nicht stimmt. Und
ja, oh Gott. Wie motiviert, ja, man sich da oder wie bleibt man da, ja, wirklich auch am Ball und denke nicht, ich würde jeden Einzelnen gerne schütteln, versteht ihr es einfach nicht?
Ich glaube, dass man kann sich jetzt nicht bewusst dafür motivieren. Ich glaube, das ist am Ende so echt Grundeinstellung. Irgendwie, ich hänge mich halt nicht auf so, ja, da dran irgendwie. Und ich beschäftige mich nicht mit den Leuten, die quasi im Widerstand dazu sind, sondern ich gucke, ja, irgendwie auf das, was nach vorne gerichtet passiert. Ich ich umgebe mich mit Leuten, die müssen nicht alle Klimaaktivisten in ihrer Freizeit sein, aber irgendwie, wo man so das Gefühl hat, mit denen kann man auch dazu Rückhalt haben und darüber sprechen. Und es müssen nicht alle sein, so, ne? Mein Freundeskreis müssen jetzt nicht irgendwie alles Leute sein, die Klimaschutz als Top 1 auf der Agenda haben. Aber irgendwie, ja, ich beschäftige mich, um ehrlich zu sein, genau. Es juckt mich nicht. Ich interessiere mich nicht dafür, für die irgendwie schlechte Laune verbreiten und versuchen, das Ganze runterzuziehen, sondern ich versuche mich auf die Sachen, die vorangehen, zu konzentrieren.
Das ist, glaube ich, eine ganz gute Lebenseinstellung auch über viele andere bezogen. So, das hast du natürlich immer schon gesagt, zwei Startups irgendwie mitgebracht, in Anführungsstrichen, wobei das erste sich dann eher um den Strom an sich handelt. Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, woraus das entstanden ist? Weil auch das ist ja irgendwo wieder stringent. Es ist ja irgendwie logisch aus deinem Lebenslauf heraus. Manchmal merkt man es vielleicht erst rückblickend. Ja, aber
stimmt, auf jeden Fall. Nachher lässt sich das super erklären.
Ja.
Also ich glaube, das, was sich schon durchsetzt, ist, dass ich viel immer in den Innovationsabteilungen gearbeitet habe und in den Startups, die irgendwie von einem größeren Firma aufgekauft wurden, aber dann in der Startup-Abteilung sozusagen noch und so. Also mich hat das immer, weil das so instinktiv der Bereich ist, wo ich immer das Gefühl hatte, hier ist der größte Hebel.
Ja.
Also hier kann ich eine Idee voranbringen, hohen Freiheitsgrad, kleines Team, so hohe Schlagkraft. Und ich hatte dann die Rolle auch als Innovationsmanagerin von Deutschlands größtem Ökostromanbieter. Und da haben wir die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben, irgendwie ist es ja Quatsch, dass Strom von den großen Unternehmen eingekauft wird. Dann wird eine Marge draufgepackt und dann wird es wieder weiter verkauft. Und die schmücken sich damit, dass sie irgendwie sagen, das ist alles grün. Aber dabei sind diejenigen, die das irgendwie vorantreiben, halt Bauern und Solarkraftanlagenbesitzerinnen und alles Mögliche. Und haben eine Plattform aufgebaut, quasi Airbnb für Strom, wo man sich halt seinen eigenen Stromversorger, der tatsächlich Anlagen besitzt, aussuchen kann.
Ja, das finde ich Wahnsinn. Also da, ich habe dir gestern auch geschrieben, oh Gott, ich lerne gerade so viel in der Recherche. Das war mir alles überhaupt nicht so bewusst. Das finde ich irgendwie total traurig, dass ich
Strom ist halt verdammt unsexy.
Ja.
Es ist verdammt unsexy. Und
er muss da sein irgendwie gefühlt. Und dann ist es für die meisten schon okay.
Total. Und ich kann es auch verstehen. Also ich kann es auch verstehen, dass man I've got 1 million things, ne?
Ja.
Irgendwie. Und also trotzdem, der versucht es aus dieser Ecke ein bisschen rauszuholen. Ich glaube, es hat auch in gewissen Ansätzen geklappt. Und am Ende ist es halt aber häufig natürlich das Problem, wenn man im Bereich Klima- und Umweltschutz unterwegs ist. Die Themen, mit denen du dich beschäftigst, sind halt leider immer die Themen, die am Ende sagen, scheiße, wir müssen was ändern als Gesellschaft, als Individuen, als Akteure. Und am Ende merkt man ja schon, wie schwer es einem fällt, sich selber zu verändern und regelmäßig zum Sport zu gehen, so ungefähr. Und wenn es auch irgendwie dazu kommt, dass ich irgendwie Verhaltensweisen verändern soll, weil da so ein das Thema Klimawandel auf der Agenda steht, das ist einfach schwierig.
Aber wenn wir es mal plakativer machen und jemand, der sowieso den Stromanbieter eigentlich wechseln will, aber es immer wieder vor sich hinschiebt oder auch nicht so richtig weiß, ja, irgendwie schon Ökostrom, aber ist der so verlässlich wie und so. Kannst du ein bisschen erklären, wie diese Plattform funktioniert? Also, woher weiß ich, welche Entscheidung ich treffen muss?
Das Gute ist, man darf an der Stelle, also das eine gibt es natürlich einen unterschiedlichen Preis, also ne, irgendwie Kati, die eine Solaranlage auf dem Hof in Brandenburg hat oder Ulf, der eine Windkraftanlage in Berlin hat, setzen ihren eigenen Preis fest. Ja. So. Das heißt, man hat den klassischen Kriteriumpreis, wonach man sich orientieren kann, und den Rest darf man für sich entscheiden anhand, entweder stehe ich irgendwie, will ich Windkraft unterstützen, will ich Solaranlage, will ich Wasserkraft unterstützen, habe ich irgendwie Bock vielleicht, dass das auch eine Frau ist, der die Anlage gehört. Mhm. Das sind alles Aspekte, wonach man dann auch im Zweifelsfall emotional für sich entscheiden darf und kann.
Und diese Informationen sind gebündelt auf der Plattform oder muss ich die noch irgendwie recherchieren?
Genau, das ist deswegen meine ich so wie Airbnb, ne? Also das sozusagen. Hast diese Profile, hast diesen Blick drauf und kannst dich dafür entscheiden. Und am Ende ist das dann, also der Stromwechsel ist in 5 Minuten getan um alles andere kümmert sich das Team. Also wir brauchen nicht mehr Informationen als die Zählernummer und den Namen die Adresse. Das ist mittlerweile allerdings auch echt Standard in der ganzen Energiebranche. Die meisten haben trotzdem immer so riesige Angst davor.
Ja, weil das so mit Verträgen zu tun hat
und genau.
So. Papierkram. Und
also ist das die Zählernummer oder ist das die Kundennummer? Die wo liegt die eigentlich? Ja.
Ich habe gerade gestern Abend dann nochmal mit ein paar Freundinnen darüber gesprochen und auch so abgefragt, von wem sie Strom beziehen.
Und die meisten wissen es wahrscheinlich gar nicht.
Ja, es ist wirklich erschreckend. Also viele wussten es nicht, wussten dann aber zumindest, wo sie nachgucken sollten. Das lag dann irgendwo ordentlich im Ordner. Aber manche haben dann auch gesagt, ich habe dann ein bisschen erzählt von der Plattform, also Anyways heißt die, ne? Das darf man ja mal sagen. Und dann kam die Frage auf, ja, aber was ist denn, wenn jetzt Kai-Uwe, da fällt ein Baum auf seine Solaranlage, jetzt mal ganz grob gesagt. Und dann kann er nicht mehr liefern. Habe ich dann auch keinen Strom mehr? Also ist das irgendwie geregelt?
Das sind die Ängste, die uns von Anfang an so begegnet sind. Deswegen gibt es halt Anyway als Plattform. Wir sorgen dafür, dass, weil die Solaranlage produziert ja auch nicht 24 Stunden am Tag Strom, selbst wenn sie gut funktioniert. Wir kaufen dann zusätzlichen Ökostrom aus Wasserkraft dazu ein, weil Wasserkraft ist halt das Einzige, was quasi konstant und unabhängig ist, jetzt irgendwie von Wind und Wetter. Und damit füllt man dann quasi auf und für den Fall, also die Risikowahrscheinlichkeit, dass sowas eintritt, ist sowieso sehr, sehr gering. Aber für den Fall ist es auf jeden Fall sichergestellt.
Okay. Das hast du 5 Jahre gemacht, ne?
Ja, knapp
5 Jahre.
Und dort ist auch die Idee zum nächsten, also ich stolper immer so ins nächste rein, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass, ja, ich bin weit entfernt davon, so 10-Jahrespläne zu haben und zu wissen, so, dann bin ich da.
Ja.
Bei mir ergibt sich, glaube ich, das meiste einfach so aus der, ich mache das nächste und dann kommt noch das hinzu und irgendwie ergibt sich das. Und die Idee für das andere Startup ist auch bei Anyway entstanden und hatte dann da aber irgendwie keinen Platz und keinen Raum, weil es zu anders war und nicht dazu gepasst hat. Mich aber weiterhin so gefesselt irgendwie. Und ich hatte so das Gefühl, da sind einfach so ein Bauchgefühl, ne, wo man so merkt, so, und jetzt lässt mich nicht los, ich denke drüber nach, ich recherchiere nochmal dazu, ich mache erste Tests dazu, bis ich dann halt mich mit meinen Mitgründern von Anyway und den Gesellschaftern und dann am Ende auch dem Team hingesetzt habe und überlegt habe, wie kann das aussehen, ist das, wenn ich diese Idee weiterverfolgen will.
Ja.
Und wir dann so ein Einjahres, wo ich quasi noch bei Anyway dann so rausdiffundiert bin und das neue Startup schon aufgebaut habe und überhaupt dann noch einen Co-Founder gesucht habe, auch für das neue Startup, so die Zeit hatte. Das war, fand ich, extrem cool und bin auch extrem dankbar, dass das so gut lief und irgendwie so gemeinschaftlich auch mit dem Team irgendwie stattgefunden hat.
Und sehr organisiert und überlegt, ne? Also nicht einfach ciao raus und dann, also daran sieht man auch, das meine ich auch mit diesen Leidenschaft fürs Gründen oder Gründen aus Leidenschaft oder für die Leidenschaft, es ging dir nicht darum, das nächste Unternehmen zu gründen, sondern das ist eine Herzenssache und du willst sie auch in guten Händen wissen wahrscheinlich.
Es ist halt auch ein Baby, ne?
Ja, natürlich.
Also am Ende ist so ein Unternehmen ist halt immer ein Baby und ist cool, wenn man es wachsen sieht und irgendwie sieht, so was passiert und es ist auch cool, wenn es dann so seine eigenen Wege geht und alles, aber man hängt natürlich schon dran, ja.
Wie groß war das Team bei Anyway, als du das verlassen hast?
Wir waren so wahrscheinlich 25, 30 Leute.
Und deine Aufgabe war welche konkret? Also musstest du Ersatz für dich suchen? Oder?
Ich hatte in den letzten Jahren schon ein extrem starkes Team direkt um mich aufgebaut.
Ja.
Und die sind dann quasi da reingewachsen.
Okay.
Und deswegen haben wir auch diese Übergangszeit. Und das war total... Ich fand es sehr natürlich und irgendwie auch cool. Und manchmal merkt man ja auch so ein bisschen so, ach guck mal, da entsteht Raum, wenn ich rausgehe.
Ja.
Und auch eine Chance nochmal für andere. So.
Ja.
Also irgendwie bestärkt es einfach daran zu sagen, ja, dieses Ganze, was man in Konzernen kennt, Menschen, die an ihren Positionen kleben, muss man wahrscheinlich auch bei einem Startup schon aufpassen am Ende. Weil die natürlich extrem gründergetrieben sind und sich das extrem darauf fokussiert und das auch häufig natürlich die DNA ausmacht, aber man diese Balance irgendwie doch schaffen muss, ne? Dazu, dass halt auch andere sich da drin ihre Räume haben und ihre Akzente setzen können.
Und dieses Jahr, was ihr euch genommen habt, war das vorher schon so festgelegt, dass es ein Jahr dauern soll? Oder habt ihr einfach im Rückblick gemerkt, es hat einfach ein Jahr gedauert, sich da rauszuziehen und das zu übergeben?
Nee, wir haben das festgelegt, dass das sozusagen auf ein Jahr angelegt ist. Es ging tatsächlich schneller. Also es war eher so rum, weil man dann doch, weil ich glaube auch einfach, weil ich dieses gute Team und diese Leute hatte, die einfach schon die ganze Zeit mit mir, mit denen habe ich schon so eng zusammengearbeitet, bin in so eine Sparring-Rolle gegangen danach und die mache ich jetzt auch gerne immer noch und man trifft sich auf einen Kaffee und telefoniert oder ähnliches, aber das ging dann doch eigentlich schneller und einfacher als gedacht.
Und das heißt, du konntest dann deine neu gewonnene Zeit in auch schon die neue Idee.
Ja, genau. Da, das war ja dann quasi, also das war 2020, Anfang 2020 bis Ende 2020, also so das erste Corona-Jahr auch. Ja. Und ich habe die Zeit damit verbracht, war das 2020? Ich meine, sonst immer, ja, es war 2020. ich habe das erste Jahr damit verbracht, dann einen Co-Founder zu suchen und das Team aufzubauen und halt mit vielen Investoren zu sprechen, um die Idee auch nochmal zu verfeinern, ja, weil man das also und auch mit Leuten einfach und viel zu erste Tests zu machen, mit ersten Kunden zu sprechen. Also, es war so ein waberndes Gebilde, was sich dann so langsam rauskristallisiert hat. Genau, und das war eigentlich aber auch ganz cool, weil man dadurch. Weil es für mich auch nochmal eine komplett neue Erfahrung war, ne? Plötzlich alleine, jetzt sein, davor hatte ich so ein Team mit super erfahrenen, geilen Leuten, wo ich wusste, so, da muss ich nur den Ansatz meiner Idee irgendwie in den Raum werfen und die wissen, was sie damit machen und wie sie das weiterspinnen und so. Und so plötzlich fing ich so, ich habe so eine geile Idee. Okay, warte, ich muss jetzt auch noch bis zum Ende wieder alles. Moment. habe auch nochmal echt viel gelernt, so wieder, ne? Das war auch ein bisschen Teil von dem, was mich auch gereizt hat. Nochmal so zurück auf Zero und auch nochmal so richtig von Null gründen, weil die vorherige Gründung war ja so eine Ausgründung aus einem größeren Konzern, da war aber von Anfang an ein bisschen größeres Team. Also richtig von allein, ich fand es auf jeden Fall spannend, wie immer, man stellt es sich noch ein bisschen cooler vor, als es dann ist.
Das ist so dieser Tabula Rasa-Effekt, ne? So irgendwie geil, coole Wiese, ich kann machen, was ich will. Scheiße, ich kann machen, was ich will, was will ich? Ja, genau. Aber ich finde es spannend, weil du hattest ja, anyway, da hast du gerade schon gesagt, da hattest du zwei Mitgründer, glaube ich, ne? Mhm, ja. Das heißt, hast die Erfahrung gemacht mit Mitgründern und du hast auch wieder einen Mitgründer gesucht oder eine Mitgründerin.
Das heißt, mir war von Anfang an klar, ich mache das nicht allein. Ich bin nicht so eine Solo-Entrepreneurin, sondern ich arbeite auch am besten im Team. Ich arbeite am besten, wenn ich in einem Raum stehe, mit Leuten und Ideen spinnen darf und die auch strukturieren darf und sortieren darf. Und das ist meine, dann bin ich am stärksten.
Und wenn man aber schon so 5 Jahre Erfahrung hat mit Co-Gründern oder überhaupt mit einem Team, dann hat man sich ja wahrscheinlich auch so ein bisschen so Punkte gesetzt, okay, der Nächste muss auf jeden Fall das und das mitbringen oder die Nächste. Da fängt schon an, der oder die, warst du da irgendwie voreingenommen, sag ich mal? Hattest du eine Meinung dazu?
Also ich hätte es cool gefunden, ein Female-Founder-Team aufzubauen, aber ich habe es nicht darauf angelegt, weil am Ende muss irgendwie der Match da sein. Und mir war einer der Sachen, die ich bei Anyway und insgesamt, glaube ich, die man wahrscheinlich so mit der Zeit für sich oder die ich für mich mitgenommen habe, ist, dass wie entscheidend am Ende so ein Bauchgefühl ist und dass es einfach auch passt auf einer total menschlichen Ebene. Weil man, das ist so eine krasse Achterbahnfahrt und man verbringt einfach mehr Zeit als mit seinem Partner, mit dieser Person. Das muss matchen. Ja. So, und das heißt nicht, dass man gleich ist und ähnlich ist, aber das muss, und das ist natürlich, das war so diese Herausforderung, das jetzt kalt zu finden, so eine Person. Mhm. Und irgendwie wusste ich, will's, aber und dann habe ich
du musst es in den Prozess mitnehmen, weil ich fand es sehr spannend. Ich habe das ja alles so, ich habe so ein paar geheime Quellen und ich habe auch natürlich mich ein bisschen versucht, über dich zu informieren. Und ich fand, es war ein richtig krasser Prozess, von dem man richtig gut lernen kann. Also erzähl mal, wie du diese Person gefunden hast.
Ich habe einfach eine Notiz auf dem Handy gemacht mit was biete ich, was suche ich. Ziemlich High Flyer entsprechend, also muss und also quasi auf einen Screen passen.
Ja.
Habe das gescreenshottet und an alle verteilt, die ich kannte.
Okay, also erstmal direkter Kreis, nicht irgendwie.
Ja, genau. Keine Ausschreibung, kein gar nichts, weil ich will jemanden, wo ich jemanden schon mal um eine Meinung zu fragen kann.
Und diejenigen, die das von dir bekommen haben, waren auch so unternehmerische Typen oder waren das auch welche, wo du dachtest, die haben vielleicht einen guten Netzwerk?
Ja, genau. Erstens waren das Investoren, die ich kannte durch die Anyway-Zeit, die einfach Zugang zu Gründern haben, die gute Leute kennen. Es waren, ich habe es in meinem Freundeskreis natürlich komplett verteilt, weil ich mir dachte, die kennen gute Leute im Zweifelsfall so. Die wissen, und die kennen mich und die wissen auch, wer zu mir passen würde so. In meinem ich sag mal, professionellem Studiumsumfeld, also eigentlich alles, was ich so kriegen konnte. Ja. Schon mit dem Fokus natürlich auf Leute, die hier in einem Umfeld sind, wo man Leuten, die Bock haben auf Gründen, irgendwie begegnet oder die schon mal gegründet haben. Weil das natürlich so das i-Tüpfchen ist, wenn man jemanden findet, der auch schon mal gegründet hat. Ne? Das ist dann nochmal so ein bisschen anderer Schnack. Mhm. Und das habe ich sozusagen verteilt und dann kam erstmal gefühlt nichts, dann habe ich nochmal die nächste Runde verteilt, so am Anfang, ne, die engere Kreis und dann nochmal weiter. Und dann hatte ich am Ende irgendwie knapp 40 Bewerbungen.
Ach, krass.
Und war so, okay,
wow.
Ein bisschen mehr. Und ich habe mir aber in der Zwischenzeit überlegt, okay, wie finde ich jetzt eigentlich raus, dass diese Person relativ überschaubaren Zeit und habe mir halt so einen Prozess überlegt, dass ich gesagt habe, okay, erstens will ich nicht, dass nur meine Meinung dazu zählt.
Ja.
Ich brauche die Meinung von Dritten dazu.
Ja.
Dann habe ich ja unterschiedliche Sachen, die ich eigentlich von dieser Person wissen will. Also ich will einmal wissen, hat sie die Skills, die mich komplementär ergänzen müssen.
Ja.
Und das Problem ist, die kann ich nicht überprüfen, weil ich habe ja diese Skills nicht. Das heißt, ich bin nicht die Richtige, um das zu checken. ist das ein Fit in Bezug auf, wie wir arbeiten? Oder können wir damit umgehen, wie wir arbeiten, auch wenn wir unterschiedlich sind in dem, wie wir arbeiten? Was sind die Werte, die wir in einer Firma aufbauen wollen? Also ich habe mir quasi so eine Liste gemacht und was ich alles. Und dann habe ich mir für alles überlegt, so wie checke ich das und hatte dann halt so ein Konzept aus, okay, also für die Skills, wenn ich einen Tech-Co-Founder gesucht habe, macht das mein ehemaliger Co-Founder, der auch der Tech-Co-Founder, der CTO war, der kann das quasi, also, und der, dem vertraue ich komplett. Und ich weiß, wenn der mir sagt, jo, passt.
Also das heißt, der hat auch das Bewerbungsgespräch
mit. Der hat das alleine geführt.
Alleine sogar.
So, ne? Also genau, ich habe mir dann so einen Prozess, das hat so in bestimmten Schritten dann natürlich stattgefunden. Ich habe nicht mit allen 40 so, hat auch mein ehemaliger Co-Founder Vogel gezeigt, aber ich habe das so, ne? Dann hatte ich einen Fragenkatalog erstellt, den sie schriftlich mir beantworten sollten.
Ja.
Mit Fragen, weil ich es auch nochmal gut fand, wenn Leute Zeit haben, sich schriftlich mit was beschäftigen zu dürfen. Da waren wirklich so Fragen drin. Ach, von bis irgendwie, was war so im letzten Jahr die größte Herausforderung? Was sind die drei Punkte, die ich beschreibe? Also sehr gemischt, aber ich wollte den Leuten Zeit geben, dass sie das schriftlich für sich beantworten dürfen mit Ruhe und Zeit. Und dann habe ich mich mit ihnen getroffen und das durchgesprochen quasi und nachgefragt und nachgehakt. Dann war ein Persönlichkeitstest Teil davon, den ich auch gemacht habe und den man dann getauscht hat. Also es quasi jeder durfte, die Personen durften den auch von mir natürlich erfahren und dann Rückfragen stellen. Und ich finde, am meisten lernt man gar nicht so sehr über diesen Persönlichkeitstest, sondern wie gehen Leute dann mit dem Ergebnis um und wie stellen sie es da? Ne? Also sagen sie so, ja, also das alles, also eigentlich bin ich aber ganz anders, als dieser Test jetzt irgendwie gesagt hat. Oder sagen sie, ja doch, der trifft es ganz gut und hier, also der Punkt ist auch so und so. Das ist, also ne, wie ist so die Reflexionsfähigkeit? Habe ich auch noch andere Leute, denen ich vertraue. Also insgesamt der andere Co-Founder, Ex-Co-Founder, der hat dann auch ein Gespräch geführt, weil ich wusste, dass der weil ich dem unglaublich vertraue und ich wusste, der weiß auch sehr, wie ich ticke und hat auch eine gute Meinung dazu und ist im Zweifelsfall auch sehr offen und ehrlich damit, ob er sagt, das passt oder das passt nicht.
Ja.
Es kann ja noch die beste Person sein und sie passt einfach. Also, ne? Es knirscht und trotzdem irgendwie, weil so ist. Und genau, also haben wir einen sehr, sehr umfangreichen Prozess überlegt. Können auch noch unterschiedliche andere Sachen dazu und inklusive dann Probearbeiten am Ende. Also, dass man sich eine Aufgabe nimmt und einfach mal gemeinsam, die Leute hatten ja alle einen Job und ich habe ja auch noch bei Anybody Work gemacht, aber dann sozusagen so in den Abendstunden ist ja auch schon ein Commitment, was man darüber abfragt, dass man sich damit beschäftigt hat. So. Und das Witzige ist natürlich, man überlegt sich so diesen ganzen perfekten Prozess, ne, und durchläuft den auch. Und die Quintessenz ist aber, dass hätte ich nur nach Bauchgefühl entschieden, nach dem ersten Telefonat quasi, hätte ich mit allen nur nach Bauchgefühl.
Hätte ich eine Gänsehaut.
Hätte ich mich wahrscheinlich genauso entschieden.
Ach, Wahnsinn, ja gut.
So, ne? Und es war am Ende so eine Bestätigung von einem Bauchgefühl, was irgendwie da war. Und was dann auch nochmal so abrutscht, ne? Weil man dann irgendwie nochmal so merkt, so, wie das immer so auf den ersten Blick passt alles. So denkt man so, oh, okay, wow, geil. So, und dann, und mit meinem Co-Founder Antoine heißt er, den ich dann gefunden habe, haben wir uns halt abends, hatten wir auch das Glück, dass wir jetzt beide in Hamburg wohnen und tatsächlich auch in der Nähe. Und dann haben wir uns abends immer zu Corona-Zeiten auf ein Bier spazierend irgendwo getroffen und halt auch so Themen durchgesprochen. Irgendwie, was ist uns wichtig? Was sind Werte? Was haben wir gelernt? Hat halt auch Gründungserfahrung und dann konnte man sich natürlich super gut darüber austauschen, so, was wollen wir nicht nochmal machen, was haben wir gemacht,
genau, das ist ja
haben
wir uns wichtig.
Richtig die Nase gehauen.
Ja.
Und das war sehr cool und tatsächlich habe ich einfach das ganz große Glück, dass ich jetzt ein gutes Jahr später sagen kann, dass es noch viel besser ist, als ich mir eigentlich vorgestellt hätte.
Ja, mega.
Das ist echt mega. Und es macht alles anders. Und man gründet und das Gründungsteam passt.
Kommen wir zu unserem heutigen Supporter und das ist Oceans Apart. Ich habe mich mit Verena im OMR-Studio treffen können und genieße es jedes Mal, wenn ich meine Gästin persönlich spreche und mich in der wahren Welt mit sozialen Kontakten befinde. Dennoch gilt auch hier das, was für jedes Gespräch wichtig ist: Gemütlichkeit. Und dafür gehört für mich nicht nur ein Glas Wasser und ein leckerer Kaffee, sondern auch eine gemütliche bzw. gut sitzende Leggings, Sporthose, Activewear. Nennt es, wie ihr wollt. Für eine entspannte Gesprächsatmosphäre ist es wichtig,
wichtig, dass man auch bequeme Kleidung trägt, in der man sich wohlfühlt, finde ich. Ich trage die Teile von Oceans Apart immer sehr, sehr gerne und eben auch dann, wenn ich eigentlich gar nicht unbedingt Sport mache, um ehrlich zu sein. Das ist ja etwas, was die Pandemie auch, ja, ich sag mal, stark befördert hat. Viele tragen jetzt ihre Activewear über den ganzen Tag und da ist es umso wichtiger, dass die gut sitzt. Und für mich ist eine gut sitzende Leggings eine, die, ja, die ich kaum spüre, die nicht zwickt und zwackt und ich andauernd irgendwo hoch oder runterziehen muss. Und genau das erfüllt Oceans Apart für mich. Außerdem finde ich mega, dass es irre viel Auswahl gibt. Also nicht nur drei Farben und gut ist, sondern ganz, ganz, ganz verschiedene Farben, Muster und Co. Und auch eben unterschiedliche Teile. Das heißt, richtige Sets mit Tops, Bra, kurzer und langer Hose. Es gibt Sweater, Socken, Accessoires, also wirklich alles Mögliche. Und mit dem heutigen Code schenkt Oceans Apart euch 35%. Das finde ich enorm. Oft gibt es ja 5%, 10% und ja, was ja auch schon toll ist, aber 35 ist wirklich selten. Und wow, da lohnt es sich wirklich mal auf deren Seite www.oceansapart.com zu hoppen und zu schauen, was einem so gefällt und das einfach auszuprobieren, finde ich zumindest. Der Code lautet Mumpany35, alles in einem Wort und Mumpany groß geschrieben. Ihr findet das auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge und ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall. Schaut es euch mal an, egal ob ihr tatsächlich nach einem neuen Outfit für den Sport sucht oder auch einem sportlichen Outfit für den Alltag. Und wenn ihr jetzt denkt, ach nee, das ist irgendwie nicht so meins und ich bin eigentlich gar nicht so der sportive Typ oder ihr seid super zart und euch passen die üblichen Outfits nie, Oceans Apart hat auch genug Auswahl für die Petit- und Curvy-Frauen unter uns und ebenfalls Unisex-Kollektionen. Und wenn ihr unsicher seid, was zusammenpasst, gibt es auf der Website einen sogenannten Set Creator. Damit könnt ihr euch dann ein Bild machen und einfach ausprobieren, wie euer Look aussieht, den ihr euch so vorstellt. Das finde ich persönlich bei der Riesenauswahl sehr, sehr hilfreich. Also jetzt auf oceansapart.com gehen und mit dem Code MUMPANY35 35% sparen. Viel Spaß! Kannst du, also du hast gesagt, im Mai hat das ungefähr angefangen?
Genau, und dann, also
wann hattet ihr euch?
Ja, dann losgelegt, war ja auch noch vorher in einem anderen Job und so, losgelegt, glaube ich, im Oktober 2020.
Okay, okay. Auch wieder etwas, wo ich sagen würde, rückblickend, wenn man sich vor allem diese Zeit nimmt und diese ganzen Faktoren auch abklopft, die du abgeklopft hast, voll, also total sinnvoll, da so ein halbes Jahr zu investieren. Wenn man drinsteckt, fühlt man sich ja manchmal ganz anders, ne?
Ja, genau. Und auch, weil du hast natürlich, also ich habe auch echt komische Sachen erlebt, ne? So, also es waren nicht alles auch cool. Also ich habe coole, richtig coole, ich habe auch Leute, die dann selber für sich auch in dem Prozess irgendwie schon entschieden haben, so, nee, ist es auch für mich nicht die richtige Rolle und zu denen habe ich bis jetzt Kontakt und die helfen aus und so. Oder einer, der hat dann auch echt einfach gesagt, du, hey, aber ich stecke gerade zwischen Jobs, ich habe einfach Bock, dich 2-3 Monate zu unterstützen, Marina. Gib mir Sachen zu tun.
Ja.
So, was kann ich machen? Wie kann ich dir helfen? Mega. So. Und das war so, also das war so genial. Ja. Das war so cool einfach, weil ich auch nicht mehr jeden Tag alleine in meinem Sumpf saß irgendwie. Und weil ich halt jemand bin, der sehr davon zehrt, im Austausch zu sein. So.
Und das gerade, es ist ja auch ein Witz, dass das gerade in dem ersten Jahr der Pandemie quasi passiert, wo alles anders ist und man sowieso nicht mehr den Alltag hat, den man sonst hat.
Ja.
Und ich finde auch, es kristallisiert sich schon viel raus, wenn man einfach auch Leute akquirieren möchte, die eigentlich ja in einem Job sind und die ja auch ein gewisses Risiko eingehen müssen. Was dazugehört, ne? Beim Gründen, das ist einfach so. Ich glaube, dass da sich auch schon ein paar, sag ich mal, aussieben wahrscheinlich.
Total. Und es war ja auch klar, wir gehen sofort ins Fundraising, ne? Also wir gehen sofort in die Finanzierungsrunde.
Eine harte Zeit, ne?
Richtig, und dann kam halt on top, dass ich dann kurz bevor er offiziell gestartet hat, festgestellt habe, dass ich schwanger bin.
Schön, dass du es einleitest.
Und das war halt so, oh fuck, holy shit.
Das wäre nämlich jetzt für dich bald meine Anschlussfrage gewesen. In diesem absolut turbulenten, total ereignisreichen Jahr, an dem man ja auch so krass wächst, bist du auf eine ganz andere Art.
Fragezeichen hat dazu, wie sehen die nächsten Jahre aus?
Wie geht's
was
weiter?
Passiert hier eigentlich? Totale Jobunsicherheit.
Ja. Indem man so auch mit sich selber ja so beschäftigt ist, kommt jetzt noch dieser neue Faktor, in dem man ja auch wächst, im wahrsten Sinne des Wortes, aber auch, der so nochmal so ganz andere Punkte toucht in einem. Also, wenn du sagst, holy fuck, dann nehme ich mal, dass das vielleicht jetzt nicht ganz so zu dem nicht bestehenden 10-Jahres-Plan gehörte, zu dem Zeitpunkt, oder?
Es war nicht komplett ungeplant, aber der der Zeitpunkt hat mich extrem kalt erwischt.
Ja.
So, ich bin aufgrund von medizinischen Faktoren ausgegangen, dass das einfach ein paar Jahre sich ziehen wird. Mhm. Und das war nicht so. Und das hat mich echt richtig auf kalten Fuß erwischt, weil ich halt so war, ich bin gerade dabei, ein Business aufzubauen. Das ist gerade das Baby, auf das ich mich fokussiere irgendwie. Und ich habe Commitments und ich will das auch. Also es war ja nicht so, dass ich irgendwie sage, so, ich habe irgendwo einen Vertrag unterschrieben. Scheiße, sondern ich will das auch. Wie soll das? Und für mich war wirklich dieses, wie soll das nur funktionieren? Wie soll das? Bin jeden Tag aufgewacht und habe gedacht, wie soll das? Scheiße. Ja. Wie soll das funktionieren?
Wann, in welchem Monat hast du das erfahren ungefähr? Also
ich habe das, das war dann.
Da gab es Antoine auf jeden Fall schon an deiner Seite.
Ja, ne? Genau. Also das, ich habe ihm dann quasi zu seinem ersten Arbeitstag.
Ah ja. Blumen hingestellt und
genau, eine Information. We have to talk. Genau, ja.
Also das klingt jetzt so.
Habe ich ihm das echt, ja, an seinem ersten Arbeitstag, also im Oktober, Ende September, Anfang Oktober, habe ich ihm das erzählt und dachte, okay, übrigens, ich bin schwanger, wir müssen uns gerade um die Finanzierungsrunde kümmern und that's it. So.
Crazy. Also jetzt, wenn man darüber spricht, wir lachen jetzt, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass das überhaupt nicht lustig ist.
Ich kannte ja auch Antoine einfach dann doch nicht gut. Also wir hatten uns in der Gründungsphase darüber unterhalten. Es war ein Thema, was wir beide auf die Agenda gesetzt haben, weil er schon ein Kind hat und auch eine 50-50-Aufteilung in der Partnerschaft.
Ja.
Das heißt, das war auch ein Fit-Punkt natürlich, ne? Wo man so gesagt hat, okay, das passt so vom Profil. Und ich habe auch grundsätzlich gesagt, also ich will Kinder, ich plane Kinder, aber nicht in
der keine Sorge.
Ja, genau. Das sind dann, da kümmern wir uns dann drum, wenn es soweit ist. Ja. Genau, und dann dieser Moment zu sagen, ja, das ist jetzt, du hast noch nicht mal angefangen und these are the news.
Mhm.
Das war, ich fand es echt schwer. Also die ersten drei Monate in der Schwangerschaft diese Frage, wie stand für mich so zentral im Raum und hat mich und hat mich echt sehr aufgefressen, weil es mir auch, um ehrlich zu sein, auch einfach an Vorbildern gefehlt hat.
Ja.
Ich hatte so das Gefühl, also diese Situation speziell.
Ja, glaube ich dir sofort. Und wie sucht man das so speziell? Ne? So, jetzt hast du gesagt, Antoine hatte schon ein Kind. Das heißt, war das jetzt von Vorteil, weil er konnte dich verstehen, oder war das von Nachteil, weil er wusste, was auf dich zukommt?
Das musst du ihn fragen wahrscheinlich, was er ehrlich gedacht hat. Er hat super cool reagiert, er hat sich sehr gefreut. Also muss auch dazu sagen, ich bin vom Typ dann jemand, wenn ich das präsentiere, dann präsentiere ich es mit einer Lösung.
Ah, ja.
Das heißt, für mich war auch klar, wenn ich es ihm sage, für mich einen Plan. Ja. So, das war von Anfang an so, okay, wie? Das muss ich ja beantwortet kriegen. Ich brauche einen Plan und ich bin dann wahrscheinlich so ungefähr. Ich weiß das nicht, ich habe keine Erinnerung mehr an dieses Gespräch, aber ich kann mir vorstellen, dass ich ungefähr so reingegangen bin. Übrigens, ich bin schwanger, aber ich weiß schon ganz genau, wie wir das machen.
Ja, und was hast du dir überlegt? Also ich meine, es ging jetzt, als ob du sozusagen, wenn Probleme oder sagen wir mal Herausforderungen auf dich zurollen, das erstmal für dich selber verarbeitest und dann mit einer Lösung an den Gegenüberliegenden herantrittst. Aber das ist ja eine Herausforderung, die du nicht alleine trägst, sondern du bist ja in einer Beziehung. Es ist ja nicht so, dass du jetzt allein erziehend wärst oder so.
Ja.
Das gibt es ja auch noch.
Das wäre unmöglich in der Situation. Ich mache das nicht komplett mit mir allein aus, sondern ich habe in der Zwischenzeit total viel mit natürlich Freunden und Freundinnen gesprochen. Um ein Gefühl dafür zu kriegen, auch irgendwie, was ist möglich, was nicht, und mich dem Thema so anzunähern. Und es war halt von Anfang an zwischen meinem Mann und mir klar immer eigentlich 50-50.
Ja.
Und dann stellte sich jetzt aber so ein bisschen die Sache so, um ehrlich zu sein, 50-50 wird nicht funktionieren für mich, nicht in dieser Phase. Er hatte für sich total klar, dass er auch Bock hat auf Elternzeit und das machen will. Und ich bin dann halt zu dem Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich werde keine Elternzeit nehmen können. So, das ist nicht drin. Ich kann nicht für einen Monat oder so rausgehen.
Ja.
In so einer jungen Gründungsphase.
Ja.
Das ist irgendwie nicht möglich. Und dann haben wir ein bisschen gebastelt und wir haben einen totalen Best-Case-Szenario aufgebaut, wo wir einfach gesagt haben, wir hoffen, dass wir das alles irgendwie so hinkriegen und das irgendwie klappt. Und knock on wood, mit allem, was dazwischen zwischenzeitlich mal schief gehen kann, funktioniert es bisher echt ganz gut.
Das klingt mega spannend, mega herausfordernd, weil man, also wenn ich daran zurückdenke, so kurz vor der ersten Geburt meiner Tochter, man hat ja eigentlich keine Ahnung.
Ja.
Also da, meine
großen Herausforderungen. Aber vielleicht auch manchmal ganz gut.
Manchmal ganz gut. Meine größten Herausforderungen, also ich war weit entfernt von einer Situation wie deiner. Meine größte Herausforderung war, ich wollte auf 3 Hochzeiten gehen und wusste nicht, ob man nach 2, 3 und 5 Wochen schon mit einem Baby auf eine Hochzeit gehen kann. Aber was dazu kommt, ist, man weiß ja auch gar nicht, selbst wenn man, sag ich mal, sein Mindset so einstellt, zu sagen, ja, das packen wir, ich hands on. Wie verläuft die Geburt? Mhm. Ist alles gesund? Ist alles dran? Geht es uns gut, gesundheitlich, körperlich? Und dann kommt ja erst noch diese Einstellung von wegen, nee, ich möchte mich aber hinlegen und so. So diese, also hinlegen nicht, weil ich es muss, sondern weil ich gerne, ich sag mal, Kuschelzeit oder Wochenbett praktizieren möchte. Hast du einfach gedacht, es wird schon, das Kind wird ungefähr da und da kommen? We take it from there und...
Nee, also wir haben, also genau, das war ein Teil dieser ersten Monate, also wirklich so sich einen Plan zu überlegen. Und der, das haben wir gemacht. Und dann habe ich das Thema für mich komplett ignoriert.
Okay.
Und auch einfach, weil ich so viel zu tun hatte. Ne? Ich war mitten in einer Finanzierungsrunde irgendwie und tausend andere Themen. Und ich hatte eine Schwangerschaft, die komplikationslos war. Das heißt, ich habe mich fit gefühlt und habe es auch einfach, war ne? So nicht my center of attention.
Ja.
Und... Genau, der Plan sah so aus, dass wir gesagt haben, okay, ich arbeite quasi bis zur Geburt, solange ich mich fit fühle. So, und ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich mich weiter fit fühle und dass das weiter klappt. Ich habe optimistisch damit gerechnet, dass das Baby zu spät kommt.
Ja.
Das führte dazu, dass ich kurz vor 7 ein paar Termine dann doch noch absagen musste.
Ja.
aber genau, dann die ersten 2 Wochen Wochenbett machen und dann hatten wir eine Planungslücke für die nächsten 6 Wochen.
Ja.
Und mein Mann ist dann ab Monat 2 in Elternzeit gegangen.
Ah ja, okay.
So, ab Monat 2 ist er komplett in Elternzeit gegangen. Das heißt, ich kann für mich war der Plan quasi voll zurück. Und natürlich, das ist ja der Vorteil von meinem Startup, ne? Zu meinen Regeln, zu meinem irgendwie und Corona von zu Hause oder auch nicht irgendwie. Ne? Flexibel mal später arbeiten, mal früher arbeiten, das ist natürlich alles dann möglich. Und auch mit dem Team dann auch möglich, muss man auch sagen. Zu dem Zeitpunkt dann auch schon, hatten wir auch schon die ersten Mitarbeiterinnen und die haben das auch alle cool mitgemacht. Aber genau, und dann ab 6 Monaten eine Betreuung zu haben.
Ja. Das war der Plan. Aber wie fühlt sich das dann an, wenn es soweit ist? Zumal ja noch ein großer Faktor, das Baby selbst zu kommen.
Genau, man der Plan war halt darauf ausgelegt, so, okay, ist das die Geburt muss ohne Komplikationen sein quasi. Ich muss halt nach diesen 2 Wochen Wochenbett, muss ich fit genug sein. Es war ein Best-Case-Szenario.
Ja, ja.
So, und wir hatten einfach das Glück, dass quasi so für all diese Annahmen ist zum Glück auch irgendwie schön. Sofort. Und sonst hätten wir, und der Plan war, wenn es nicht so ist, dann müssen wir uns dann in dem Moment was überlegen, weil du kannst nicht die 1000 Möglichkeiten dir überlegen und das alles durchstrukturieren. So, das war klar irgendwie. Das müssen wir dann machen. Ja, und dann, diese 6 Wochen bis zum 2. Monat, die waren, wir hatten keinen Plan dafür und der Plan war irgendwie, wir schaffen es so und ich mit Eltern, die betreuen und übernehmen und Baby schläft viel und ich kann immer arbeiten, wenn das Baby schläft und so. Wir hatten natürlich ein bisschen unterschätzt, dass irgendwie mein Mann die Übergabe vor seiner Elternzeit machte. Das heißt, er hat nicht auch so wie normal schon viel gearbeitet, sondern nochmal on top irgendwie. War echt wichtige Wochen für ihn. Hätte man sich wahrscheinlich auch vorüberlegen können. Klar, Baby schläft irgendwie, aber wird immer weniger
mit der Zeit. Ja.
aber ja, es ist irgendwie, ich war echt auf dem Zahnfleisch dann nach den 6 Wochen und war sehr froh, als wir in so eine strukturiertere Form kamen und ich nicht versuche gleichzeitig zu arbeiten und klarzukommen darauf, dass da jetzt so ein kleiner Wurm ist, der irgendwie auch Center of Attention sein will. Und dann, das war eigentlich dann extrem, und dann kam eine total komfortable Zeit. Weil
dann war es doch einfach.
Ja, ich wusste, ja, der ist so geil versorgt, die haben so eine gute Zeit zusammen irgendwie. Und ich habe es irgendwie geschafft, meine Momente zu sagen, aber ich konnte halt auch, wenn es notwendig war, irgendwie durchknallen und im Flow sein und arbeiten und ne, so, ja. Und es wurde, und wir haben halt wirklich, also wir haben nicht nur die Care-Arbeit, sondern auch komplette Home-Arbeit auf, also hat mein Mann mit erledigt. Ja. Also ich hatte nichts, ich kam nach Hause und hatte ein Essen auf dem Tisch.
Geil, ja.
Also das war, waren die besten 4 Monate.
Ich frage mich, ob du damit total als Vorreiter gegolten hast und endlich ein Role Model warst, wie du es dir gesucht hättest.
Mhm.
Oder ob du eher auf Kritik gestoßen bist von außen, vielleicht von Familie, von Freunden, von, keine Ahnung, wem auch immer, dass du das so durchziehst. Kannst du das so beurteilen, ob es da das eine oder das andere oder vielleicht sogar beides gab? Oder ist sowas nicht an dich herangetragen worden?
Also ich glaube, diejenigen, die das sehr kritisch sehen, die sagen einem das ja nicht ins Gesicht. Mhm. Und in meinem Freundeskreis habe ich eher das Gefühl gehabt, dass viele einfach schon wissen wollten, ob ich damit eigentlich fein bin.
Mhm.
So, auch so schnell sozusagen halt nicht 24/7 mit dem Baby zu verbringen und ob das für mich sich gut anfühlt. Und da haben sie vielleicht ein bisschen häufiger, als mir es lieb war, nachgefragt, ja. So, aber waren auch, auch mir vertraut und die kennen einen ja auch, ja. Ne? Und die wissen auch irgendwie, dass das auch Teil meiner DNA ist und dass das auch das Einzige ist, wie es für mich dann funktioniert und haben eher mich angefeuert und versucht irgendwie zu unterstützen. Ich glaube aber, das ist, also natürlich hat man es an allen anderen möglichen Stellen gemerkt. Ich habe es nicht zu groß zum Thema gemacht, das war auch einer meiner Entscheidungen allerdings, dass ich gesagt habe, ich will auch nicht, dass es, einerseits wünschte ich mir, dass es mehr Vorbilder gibt, aber ich weiß auch, dass es wahrscheinlich, wenn man es sehr stark als Thema macht, man halt auch genau diese negativen Stimmen dazu hört und die könnte ich nicht, mit denen hätte ich keine Lust, mich noch zusätzlich auseinanderzusetzen. Mhm. So, das ist einfach, dafür habe ich genügend Themen auf dem Tisch.
Ja.
Aber die an unterschiedlichsten Stellen und natürlich gerade im Business-Kontext kommt das schon immer wieder und ja, da in den Finanzierungsrunden ist das natürlich auch einfach diese die ganzen Fragen, die ich mir gestellt habe, nenne ich das, sage ich überhaupt, dass ich schwanger bin, sage ich, dass ich ein Baby habe, an welcher Stelle sage ich das, würde mein Co-Founder das jemals erzählen, wäre das bei dem Thema und habe mich auch mit ihm ganz viel dazu ausgetauscht, um so ein Gefühl dafür zu kriegen, ne? Weil man halt doch, weil das schon verunsichert.
Aufgrund deiner auch beruflichen Erfahrungen und dem, was du so erlebt hast, gibt es ja eine ganze Menge über dich zu finden online, wenn man deinen Namen eingibt. Und ich habe eben so spaßeshalber auch mal so das Wort Mutter dazu eingegeben oder Kind oder Schwanger oder irgendwas und habe da jetzt auf den ersten Blick nichts gefunden. Und gar nicht bewertend, einfach nur die Frage, ob das eine bewusste Entscheidung war, eben weil ihr auch in einer Phase wart, wo man vielleicht bei Investorensuche, man hört es ja immer wieder, solche Attribute einfach weglässt, weil man sonst nicht das Vertrauen von Investoren vielleicht möglicherweise bekommt und eben deswegen kein Geld einsammeln kann. Sind das so Aspekte gewesen oder hat es sich einfach nicht ergeben oder du trennst einfach sozusagen Privatleben von Beruf?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem. Also es war in den Finanzierungsrunden eine sehr klare Entscheidung dazu, dass ich das nicht am Anfang thematisiere. Aber war es wichtig, am Ende war es mir wichtig, dass alle Investoren das dann wissen, bevor sie auch unterschreiben, weil ich niemanden als Gesellschafter in der Firma drin haben will, der sagt, Alter, wenn du mir gesagt hättest, dass du schwanger wärst, dann wäre ich aber auch, also das ist ja auch nicht die Beziehung, die man irgendwie haben will und die Leute, die man drin haben will. Aber mir war es wichtig, ich wollte nicht, dass es am Anfang direkt ein Stapel, Ablage, Papierkorb, ich dort direkt lande, wenn ich das auch selber zum, und weil ich es dann auch selber zum Thema machen würde.
Ja.
Wenn ich sagen würde, ihr müsst übrigens bei mir berücksichtigen, ich bin schwanger, nehmt das mal in eurer Risikomatrix mit auf. Ja. So, und im Gegenteil, also ich habe halt, ich kitesurfe auch, ja, und das war ja viel, das ist auch so ein Gründersport irgendwie teilweise. Und da habe ich gedacht, das Verletzungsrisiko und das Ausfallrisiko bei solchen Extremsportarten, die es letztendlich sind, wenn man sie sich einfach mal von einer Risikoperspektive betrachtet, was ist der Unterschied zu einer Schwangerschaft, wo es das Risiko einer Komplikation gibt und ähnliches. Oh ja, also das ist eigentlich so. Und keiner und die ganzen Gründer laufen draußen rum und prahlen mit ihren Extremsportarten und keine Ahnung was. Und da habe ich mich dann schon manchmal gedacht, ich würde es vielleicht doch lieber ein bisschen mehr aufs Brot schmieren, so das Thema.
Ja.
Habe mich dann aber trotzdem dagegen entschieden, weil ich gesagt habe, das Risiko, dass ich könnte damit eine Vorreiterin sein, aber aktuell ist man halt genau in diesem Zwiespalt.
Ja.
Und es selber in dem Moment, wo man wirklich in der Finanzierung drin ist, wo es wirklich darauf ankommt, dann so zu publik zum Thema zu machen, war mir zu riskant. Auch an dem Aspekt, dass ich es halt selber dann zu einem genau, zum Thema gemacht hätte und vielleicht auch damit gesagt hätte, es ist vielleicht ein Risiko, was ihr mit berücksichtigen muss bei mir. So. Und jetzt öffne ich das ein Stück weit mehr. Wir sprechen ja auch zum allerersten Mal so intensiv tatsächlich, weil ich halt schon hier dieses Thema habe. Ich hätte mir so gewünscht, dass es für mich, für diesen, und das ist ein totaler Nischenfall, ne? Also, aber es ist dann doch, meistens braucht man halt genau, manchmal genau diesen einen Nischenfall, wo man sagt, so, ich hatte, weil ich kannte natürlich Gründerinnen, die Kinder haben, aber ich meine, die Start-up-Gründung mit dem Babykriegen wirklich zeitlich aufeinander legt, das kannte ich halt nicht.
Ja.
So, in diese Frühphase. Das andere ist, weil Startups in unterschiedlichen Phasen sind natürlich sehr, sehr unterschiedlich, was auch möglich ist.
Es ist ja auch irgendwo eine Extremsituation und hättest du es mit dem Stift und dem Zettel geplant, hättest du es wahrscheinlich auch ein bisschen gestretched, ne? Muss man einfach sagen. Sind ja irgendwie, also eine Existenzgründung fällt in den seltensten Fall zusammen mit der Existenz eines Babys sozusagen, mit der Existenzgründung
und davor,
eines
Babys. Ne? Also ich glaube, es gibt ja auch viele, die aus einer Elternzeit heraus oder so gründen.
Genau,
aber das ist auch nochmal ein komplett anderes Setup.
Ja.
Genau, und das, also ich habe mich dann tatsächlich sehr bewusst dafür entschieden, es nicht zu thematisieren, weil ich aber auch gesagt habe, meine thematisieren Männer natürlich auch nicht, ob sie Kinder haben oder nicht oder ob die Frau gerade schwanger ist in der Finanzierungsrunde. Ja,
es ist immer das gleiche
ist nicht Themen, das Thema. Ja. Genau. Und jetzt ist es für mich, es gehört halt zu meinem Leben dazu, so, und es ist ein ganz natürlicher Bestandteil und man wächst ja auch stärker rein und auch in ein Selbstbewusstsein, in Selbstverständlichkeit dazu. Ich glaube, das hat sich schon sehr stark verändert. Und auch, weil ich natürlich mit dem Machen und dem in dieser Situation leben auch gemerkt habe, was möglich ist und meine Fähigkeiten und so, weil davor ist es ja, wie gesagt, so ein Best-Case-Plan und man weiß aber nicht, ob man sich einfach völlig verzockt hat.
Ja.
Und dasteht und am Ende merkt, das funktioniert. Ne? Dieses Restrisiko, das funktioniert alles nicht. Und das war das, was natürlich jetzt ganz anders ist, weil ich merke, es geht. Ich krieg das hin. So.
Du hast gesagt, es waren 6 Wochen richtig hart und dann kam diese Phase, die wirklich da, wo einfach Ordnung herrschte und so. Dann
und ich totale Freiheit hatte, ne? Also sozusagen, weil es klar war, irgendwie ist es nur, bei mir steht mein, also ich darf mich voll aufs Business konzentrieren und so viel Babyzeit machen, wie ich will, so, aber ich kann quasi alles entscheiden, so, und muss auf niemanden Rücksicht nehmen, weil mein Mann federt einfach alles andere ab.
Ist diese gute Kommunikation und gute Absprache zwischen dir und deinem Mann auch weiterhin geblieben oder haben sich dann irgendwie neue Sachen ergeben, die man vorher vielleicht gar nicht bedacht hatte? Also das ist, er hat dann 4 Monate Elternzeit genommen.
Ja, genau.
Dass dann irgendwie so was, mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber dass dann es doch für ihn anstrengender war, sag ich mal, als vorhergesehen und du kommst abends nach Hause und denkst, ich komme hier aus einer ganz anderen Welt. Also ich sag mal, diese typischen Rollenspiele, nur halt eben andersrum.
Ja, ich habe mich häufig dabei ertappt, dass ich auch für mich so gemerkt habe, dass ich nach Hause komme und das habe ich auch heute noch, ich sitze schon neben meinem Sohn, aber ich bin im Kopf noch nicht da, ne? So, da muss auch mein Mann mich teilweise richtig so 3-mal anpieksen, so, ne? Und sagen so, komm jetzt an, du musst die Sachen jetzt, kannst dich wieder hinsetzen und dran arbeiten.
Ja.
Sei jetzt mal kurz da. Und ich glaube, bei ihm hat das stattgefunden, was bei allen, was ich auch viel von anderen gehört habe, dass er halt so festgestellt hat, okay, krass, sich 24 Stunden um ein kleines Baby zu kümmern, hat seine total witzigen und schönen und tollen Momente und es kann aber auch manchmal sehr, sehr langweilig sein und es kann sich manchmal ziehen und zäh sein und anstrengend und man ist manchmal mit den Nerven am Ende, weil irgendwie nichts klappt oder man Sachen vorgenommen hat und man schafft viel, viel weniger, als man sich vorgenommen hat. All die Sachen, ich glaube, da hatten wir quasi klassische Abendbrotgespräche in einer Rollenverteilung, die heute vielleicht nicht so üblich ist, aber am Ende sind es die gleichen Gespräche.
Plan war dann auch nach 6 Monaten Betreuung. Also ist das dann eine Krippe oder Tagesmutter? Wofür habt ihr euch entschieden?
Wir haben uns tatsächlich dafür entschieden, weil wir gesagt haben, wenn es irgendwie möglich ist, hätten wir gerne eine 1:1 Betreuung.
Ja.
Einfach weil 6 Monate natürlich noch sehr, sehr jung ist. Für uns so, für unser Gefühl. Und wir auch sagen, es hat für uns mehr Flexibilität.
Ja.
Weil dann wissen wir können quasi komplett steuern, wann, wie und wo das Ganze stattfindet. Und es auch möglichst nah an uns ranholen.
Ja.
So, weil dann findet es bei uns statt und die Person, die im Homeoffice ist, kann irgendwie zwischendurch mal auf den Kaffee rein und anwesend sein. So, das war irgendwie für unser Gefühl so das Richtige.
Hast du da deinen Persönlichkeitstest wieder aus der Schublade gesehen? Genau.
Also am Ende ist es gar nicht so anders. Ja, ich meine, und ist noch viel schlimmer eigentlich, weil man, ich fand, das war die größte Einstellungsherausforderung, die ich hatte. Ich habe ja für extrem viele Leute in meinem Leben schon eingestellt und Vorstellungsgespräche geführt, aber plötzlich für ein Profil, wo ich nicht selber die Qualität abprüfen kann, weil ich ja nicht sage, spiel mal mit mir.
Ja, ja. Stimmt.
So, oder wie würdest du mich denn jetzt im Schlaf singen, so ungefähr? Zeig ihr so.
Schöne Vorstellung.
Und ich ja auch so die Qualitäten, die ein Kind von so einer Betreuerin und einem Betreuer braucht. Andere sind, also ich stehe da drauf, wenn Leute extrem strukturiert, organisiert, zuverlässig und so sind. Das ist, um ehrlich zu sein, am Ende total zweitrangig, für das und sich davon zu trennen, von dem, was ist dann eigentlich für uns schon noch als Mindestmaß wichtig, damit das irgendwie funktioniert in der Koordination. Aber am Ende geht es ja darum, ist das ein Match irgendwie zwischen Baby und Betreuungsperson.
Aber ich glaube, dass man, also klar, es gibt Menschen, die passen für das Baby perfekt, aber wenn du dir diesen Menschen hier nach Hause holst, damit das Kind zu Hause betreut wird, dann ist der halt bei dir zu Hause, ne? Also das muss ja dann doch irgendwie auch angenehm sein, sonst denkt man so, oh nee. Es gibt doch diese, sonst flieht man andauernd, wenn dieser Mensch
da ist. Ja, genau, oder hat er ein schlechtes Gewissen, ne? Ja, also so, dass man irgendwie denkt, so, ah, fühlt sich das gut an. Und auch da haben wir einfach wieder, also mein Mann hatte die, kleine Anekdote, mein Mann hatte die Aufgabe, sich um das Thema zu kümmern, das war eine der Aufgaben in der Elternzeit und hat es extrem gewissenhaft und früh angefangen und 1000 Interviews geführt, alles abgegrast, was es irgendwie so gab. Dann hatten wir das erste, man hatte mir seine Top-Kandidatin vorgestellt und wir hatten die erste Kandidatin kam zu uns nach Hause und abends habe ich heimlich angefangen, selber zu suchen. Was so auch, ne, also das kann ich mir vorstellen, das war nicht ganz konfliktlos. So, weil es natürlich auch total undankbar ist zu sagen, so, ja, okay, du hast dich jetzt 3 Monate mit dem Thema beschäftigt, aber ich glaube, ich kann das besser. Bin dann auch sehr schnell auf die Schnauze gefallen, weil ich auch gemerkt habe, ah, okay, so die Themen, die er hatte, nämlich irgendwie, es ist auch extrem schwierig, überhaupt Leute für den Stundenumfang, den wir auch gesucht haben, zu finden. Es gibt überhaupt nicht so viel. Dann Leute, die irgendwie zuverlässig sind, die auch noch am zweiten Mal anrufen, noch ans Telefon gehen. Ist echt herausfordernd. Genau. Und am Ende hatten wir aber einfach auch wieder riesiges Glück und haben, ich sage jetzt mal, seine beste Freundin quasi gefunden, weil die sind jetzt einfach so eng. Von meinem Sohn und die ist also einfach perfekt. Also wir freuen uns, das ist, und ich glaube, das ist das Schöne, dass ich mir auch denke immer, er hat mit ihr eine bessere Zeit, als wenn ich das die ganze Zeit machen würde, weil ich habe eine To-Do-Liste im Kopf.
Ja.
Ich habe Themen, die ich versuche parallel abzuarbeiten. Ich muss noch das machen, ich will vielleicht noch kurz in den einen Call mit rein und diese eine E-Mail nochmal nebenbei beantworten. Und jetzt habe ich sehr dezidiert Zeit mit ihm und die ist sehr konzentriert und die ist schön und ich wäre nicht die Richtige, um so viel Zeit mit ihm zu verbringen.
Jetzt haben wir ganz viel über dein erstes Startup geredet, über dein Baby und noch gar nicht inhaltlich über das zweite Startup. Was machst du denn jetzt eigentlich? Also du warst ja eigentlich gar nicht weg, also von wegen zurückgekämpft, du warst eigentlich gar nicht weg. Und jetzt geht's so richtig los mit dem kleinen Zusatz, dass du jetzt neuerdings Mutter bist. Und wir befinden uns jetzt, warte mal, ein halbes Jahr, Ende letzten Jahres ungefähr. Du kannst mit gutem Gewissen voll bei deinem Job alles geben. Das Kind ist versorgt, der Mann ist auch wieder zurück in seinem Job. Alles ist einigermaßen normal und geregelt. In welcher Phase befindet ihr euch? Hattet ihr schon genug Geld, sag ich mal, eingesammelt? Und wofür überhaupt? Was macht ihr denn jetzt?
Ich fange mal mit dem, was machen wir denn jetzt an? Entwickeln Software, mit dem man den sogenannten CO2-Fußabdruck von Produkten berechnen kann. Der Begriff CO2-Fußabdruck ist ja wahrscheinlich vielen mittlerweile irgendwie bekannt. Also wie viel klimaschädliche Treibhausgasemissionen entstehen durch Aktivitäten, die wir als Menschen am Ende und durch Prozesse und Produkte entstehen. Und bisher ist das Thema sehr stark auf so Unternehmensprozesse konzentriert, irgendwie wie Flugreisen, welchen Strom wird im Büro verwendet, wie viel Papier drucken wir, was wird in der Kantine angeboten an Essen. Und da, wo es aber eigentlich total spannend wird, ist bei all den Produkten, die es so gibt draußen in der Welt, weil im Verhältnis zu den paar Büros quasi, in denen wir irgendwie sitzen und auf unserem Laptop rumhängern, sind das die, da entstehen tatsächlich die meisten CO2-Emissionen, weil ich halt Material besorge und das produziere, unterschiedliche Lieferketten, also die Produktionsschritte habe, die Transportschritte habe und dann auch noch die Nutzungsphase im Zweifelsfall und die Entsorgungsphase von so einem Produkt. Und wir haben gesagt, wir wollen erstens diese Daten transparent machen, damit man quasi vergleichbar wie Kalorien eine weitere Angabe hat auf Produkten, um eine Vergleichbarkeit zu schaffen, und zwar was Transparentes und was Datengetriebenes, was sowohl den Unternehmen als auch den Konsumentinnen hilft, um bessere Entscheidungen zu treffen. Und wir konzentrieren uns zurzeit auf den E-Commerce, das heißt da, wo digital Produkte vertrieben werden, weil das natürlich durch eine Softwareintegration viel einfacher ist, dort Daten zu gewinnen und Daten zu verarbeiten. Und ermöglichen ist dann letztendlich, kann man sich das so, wir haben so unterschiedliche Module, wir haben einmal diesen CO2-Berechnungssoftware und wir haben Plugin für Shopsysteme, wodurch man auch einen sogenannten Klimabeitrag tatsächlich in den Bestellprozess integrieren kann. Das kennt man so aus der Flugindustrie eigentlich. Yeah. Wo ich am Ende, wenn ich ein Ticket buche, die Option habe, einen Ausgleich zu machen.
Ja, verstehe.
Und die Idee ist, dass, wenn wir das, das ist so Mikrokompensation quasi, ne, wenn das an ganz vielen Orten mit ganz vielen kleinen Beträgen stattfindet, dann ist das in der Summe natürlich trotzdem unglaublich viel. Und neben den Reduktionsmaßnahmen, die halt eher im Produktdesign oder im Transport oder so stattfinden, ist das halt für, am Ende habe ich ja immer verbleibende CO2-Emissionen immer noch in meinem Warenkorb liegen. So, ja, es liegt einfach an der Natur von Produkten, die am Ende doch irgendwie hergestellt werden müssen. Man kann sie an vielen Stellen reduzieren, aber irgendwas an CO2 liegt quasi am Ende noch in meinem Warenkorb. Und das kann ich dann halt auch noch kompensieren.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass aber eure Abnehmer sozusagen am Ende sowohl die Endkunden sind, um sich einen Überblick zu verschaffen, was ist eigentlich, also um das so einmal was zu lernen, sage ich mal, über seine eigenen Produkte und das einzuschätzen, aber auch, ich sag mal, Plattformen, über die man was kaufen kann und die dann sozusagen per Plugin in der Kasse das integrieren.
Also unsere Kunden sind quasi Online-Shops, die entweder D2C, also Direct-to-Consumer-Brands sind, also eigene Marken, oder Retailer, Plattformen, die Produkte von Dritten verkaufen. Und indirekt sind es natürlich auch die Endkunden, aber auf die nur weil sie sozusagen dann mit uns interagieren in diesen, diesen Online-Shops. Ja. Aber unsere Kunden sind, wir sind ein B2B-Softwareunternehmen und unsere Kunden sind Online-Shops von klein bis groß, die unsere Software dann nutzen, um sich selber einen Überblick zu verschaffen, selber Reduktionsmaßnahmen vorzunehmen und dann halt gegebenenfalls diese Information auch transparent darzustellen und eine Interaktion mit den Kunden zu schaffen.
Und ihr schreibt eine Software, die das dann automatisch eruiert? Weil es sind ja unfassbar viele, oder seid ihr auf eine Branche, Produktbranche spezialisiert? Das ist ja, also das ist ja unfassbar weitläufig.
Ist, ich habe bei den Stationen, die wir ganz am Anfang hatten, wo ich über so war, haben wir eine, ich habe ja diese Textil, in Textilfabriken in Bangladesch und China, so Umwelt und Sozial alles gemacht. Und da war das unter anderem schon damals ein Thema, sondern natürlich versucht hat, die Umweltauswirkungen entlang der Lieferkette zu verstehen. Und als ich mich jetzt wieder mit diesem Thema beschäftige, habe ich gemerkt, krass, da hat sich einfach nichts verändert. Das sind weiterhin Berater, die durch die Weltgeschichte reisen und das quasi versuchen, irgendwie halbwegs manuell mit großen Excel-Tabellen Informationen zu sammeln und zu verarbeiten. Und das entspricht aber gar nicht mehr dem, was es heutzutage an Technologie gibt und das Ganze anders möglich macht durch Machine Learning, durch Automations, durch so Data-Crawling-Sachen. Also es gibt einfach ganz viele Sachen, die man heutzutage nutzen kann, um das Ganze komplett anders zu machen. Und das setzen wir halt um, dass wir sagen, wir setzen uns an ganz viele Schnittstellen, die es gibt, über die wir automatisch Daten finden, uns einsammeln. Mhm. Das sind die Produktdaten, die in so einem Online-Shop stehen, aber wir gucken auch, okay, wenn das wird das Produkt vielleicht auch in einem anderen Online-Shop verkauft, gibt es dazu noch mehr, gibt es in diesem anderen Online-Shop noch ergänzende oder mehr Daten, gibt es auf der Herstellerseite zusätzliche Daten, also sozusagen wir grasen alles ab, wo gibt es Daten zu diesem Produkt, sammeln das. Man muss man sich so ein bisschen wie so ein Schweizer Käse vorstellen. Es ist trotzdem irgendwie relativ löchrig. Und dann versuchen wir, diese Lücken zu füllen, indem wir nach diesen Informationen automatisiert suchen. Und gleichzeitig füllen wir es ansonsten mit Annahmen, also mit sozusagen Schätzungen, die auf den anderen Faktoren, die wir schon kennen, beruhen. Also wenn wir das Gewicht nicht wissen, aber wissen, es ist irgendwie ein Damen-T-Shirt Größe M mit aus dem und dem Material, dann wissen wir in unserer Datenbank, okay, durchschnittlich ist dann das Gewicht so und so viele Gramm.
Es geht ja wahrscheinlich auch gar nicht darum, dass man das auf die sechste Nachkommastelle irgendwie... Nee,
genau, das interessiert ja auch gar keinen mehr. Also kann auch keiner mehr ins Feld machen. So. Und das heißt, also eigentlich reicht es, wenn du ein paar relevante Daten hast, die sammelst du, die verarbeiten wir dann, um sozusagen dieses komplette Bild von diesem Produkt zu haben und verknüpfen das mit Informationen dazu, was wissen wir, wie viel CO2 dann in diesen Produktionsschritten und bei der Materialgewinnung und Transport entfällt. Und man kann sich das wirklich so vorstellen wie so ein Diagramm, wo man dann sieht, okay, also im Rohmaterial so und so viel CO2 entstand, in den Produktionsschritten so und so viel, durch den Transport und durch den Versand so und so viel. Und insgesamt sind das dann für das T-Shirt jetzt irgendwie die 3 Kilogramm oder für das Paar Sneaker die 12 Kilogramm CO2 oder halt aber auch für ganz andere Produkte. Mhm. Wir machen nicht alle Produkte, die es gibt, aber alles eigentlich, was im Bereich Consumer Goods stattfindet.
Und kannst du das so ein bisschen einsortieren? 2 Kilo, 3 Kilo, 12 Kilo, was ist, ich sag mal, viel oder wenig oder was ist beängstigend oder was ist noch okay? Oder gibt das überhaupt okay? Ich meine, du hast schon gesagt, am Ende wird immer irgendeine Zahl.
Das ist total spannend, weil das natürlich auch immer so, wenn man was gründet, hat man ja so seine Thesen davon, von der Zukunft. Und meine These der Zukunft ist halt, wir sind aktuell komplette Analphabeten, was das Thema CO2-Sprache angeht. Also wir haben sozusagen, ursprünglich war das immer so das Thema Klimawandel, jetzt wissen die meisten schon, okay, CO2 ist so, Kohlenstoffdioxid. Okay, darum geht's. Treibhausgasemission hat vielleicht auch nochmal jemand gehört. So, und langsam baut sich aber so Wissen in der Gesellschaft auf. Ne? Und das wird halt irgendwann dazu hingehen, dass man nicht im Detail alles versteht, aber ein Gefühl dafür hat, ähnlich wie bei Kalorienangaben, wo man so weiß, so 30 Kalorien, 300 Kalorien, 3000, so, ne, was da, was das irgendwie so grob eine Einordnung dazu hat. Und bei CO2, glaube ich, wird das ähnlich. Und 3 Kilogramm CO2 ist nicht viel, wenn es ein Produkt ist, was du jeden Tag kaufen würdest, dann wäre es sehr viel. Wir haben nämlich eigentlich nur ein Budget, sagt man immer so weltweit, von jeder Person von 2,5 Tonnen CO2, das heißt 2500 Kilo. Wenn ich jeden Tag was für 3 Kilogramm konsumieren würde, bei irgendwie 300 Tagen, bin ich dementsprechend dann schon fast bei der einen Tonne bei den 1000 Kilogramm angekommen und hätte schon ein gutes Drittel meines Budgets verbraucht.
Ja.
Das hilft zu Sachen, ich gehe mit diesen Zahlen natürlich ganz anders um und ich erwarte das auch nicht von anderen, aber es ist schon auch ein Anspruch zu sagen, die Siegel sind am Ende auch nicht dran, sind auch viel schwieriger. Heute sagt ja jeder, ich bin klimaneutral. Man hat ja das Gefühl, jedes Produkt ist irgendwie nachhaltig und jedes Unternehmen ist irgendwie seit kurzem auch ganz groß und weit im Klimaschutz. Und die nächste Stufe in der Entwicklung wird eigentlich sein, dass es dann darum geht, Transparenz zu schaffen und das Ganze nachvollziehbar und vergleichbar zu machen, indem man sich nämlich auf bestimmte Daten einigt und deren Erhebung, um es wirklich vergleichbar zu machen und nicht zu sagen, jeder kann jetzt so ein bisschen selber sagen, was heißt eigentlich klimafreundlich und definiert das quasi bei sich im Marketingteam schreibt das dann drauf und es gibt eigentlich keine Verifizierung davon oder es gibt Siegel, die aber dann wieder untereinander nicht vergleichbar sind und die auch alle sagen klimaneutral.
Ja. Empfinde ich auch als großes Problem, dieser Marketinghebel, einfach irgendwas, ein Wort, was in der Werbung gerade gut funktioniert und was jeder irgendwie am Rande mitbekommen hat, zu benutzen. Da frage ich mich immer, ist das nicht auch wieder ein Thema, was man einfach früher schon in die kleinen Köpfchen der Kinder integrieren muss? Natürlich in kindgerechter Sprache, selbstverständlich, aber das ist einfach... Also es gibt, seit ich selber Kinder habe, habe ich eine solche Liste an Dingen, die ich denen möglichst früh mitgeben will. Also keine Sorge, ich will jetzt nicht morgen an den Tisch setzen mit 2,5 und sagen, so.
Wir lernen jetzt mal das Alphabet.
Genau, aber so Sachen, wo man denkt, es gibt Sachen, die müssen einfach schon früher natürlicher im Alltag auftreten, damit sie das auch mitbekommen, so im Laufe der Zeit.
Ja, aber ich glaube, das kann man halt super gut einbinden. Keine Ahnung, ne? Wenn man sich aufs Fahrrad setzt, statt mit dem Auto zu fahren, dass man in solchen Momenten das anlassbezogen und in der Situation quasi sehr spezifisch erklärt, warum ist das denn gut irgendwie, ne?
Ja.
So, und man bei Autos ist es auch noch den Vorteil, man sieht quasi, da kommt hinten irgendwie Gase auch noch raus, so ungefähr. Ja, also das ist sozusagen sehr, sehr plastisch. Man sieht auch, wie viel Platz so ein Auto einnimmt, wenn es dann irgendwie rumsteht. Also ich glaube, es gibt sehr Situationen, wo man Sachen auch sehr bildlich dann irgendwie umsetzen kann. Und das ist natürlich, wenn ich mit Kindern umgehe, erstmal das Spannende. Und dann kann man denen immer mehr zutrauen. Die verstehen ja am Ende deutlich mehr, als man,
ja, absolut,
als man häufig glaubt.
Dein Kind ist jetzt noch nicht ganz eins.
Ja, der versteht noch nicht ganz so viel davon.
Aber ich habe mich natürlich auch gefragt, ob du dir so Sachen vorgenommen hast oder vielleicht jetzt schon mit ihnen zelebrierst, in Anführungsstrichen, die auf diese Themen ein, oder das Thema Nachhaltigkeit allgemein einzahlen. Also gibt es Sachen, die du in euren Alltag integrieren willst, gerade mit Kind? Weil man muss natürlich auch sagen, Kinder sind natürlich, also nicht die Kinder per se, aber man hat viel mehr und anderen Müll beispielsweise.
Mhm.
Es sei denn, also gerade in Sachen Windeln. Ich weiß jetzt nicht, wie du mit Windeln umgegangen bist. Es gibt ja auch Alternativen.
Ja, genau. Also da bin ich tatsächlich am Ende auch immer relativ pragmatisch. Wir haben uns tatsächlich lange mit dem Thema auseinandergesetzt und haben dann für uns entschieden, in dem Setup, in dem wir uns bewegen, mit den Herausforderungen, die wir irgendwie haben, das alles zu wuppen. Wir haben nicht die Kapazität, auf Stoffwindeln zu gehen, und wir haben auch gerade nicht die, den Raum, uns damit auseinanderzusetzen. So, es ist einfach ein Thema, wo wir sagen, wir gehen erstmal auf Variante Easy, und wir, vielleicht ändern wir unsere Meinung dazu auch nochmal, wenn ein bisschen mehr Ruhe eingekehrt ist. Und dann recherchiert, also dann ist natürlich schon so, dass ich dann schon nochmal recherchiere und gucke, gibt es aber nicht dann irgendwie so Varianten, wo man sagt, das ist einfacher, und kann man irgendwie eine Mischform machen, nachts auf Stoffeln umsteigen, steht bei uns schon an, weil das einfach, ne, sozusagen so den eigenen Weg dazu zu finden, wo man sagt so, ich mache das, was dann auch, es muss ja auch noch funktionieren. Was so Routinen und sowas angeht, ich glaube, ich finde, das ist ja eher auch die Frage, wie lebt man insgesamt? Und mein Ansatz ist eigentlich, dass ich es gerne gar nicht so viel vielleicht erkläre, sondern einfach, dass das Leben, was wir führen, mit viel mit dem Fahrrad unterwegs sein, regional essen, bei der Ernährung vegetarisch sich ernähren, dass man das nicht zu einem Problemfall macht, sondern eigentlich zeigt, wie was daran so cool ist, irgendwie so. Und natürlich gibt es dann auch die Momente, wo es nicht cool ist, wenn es schneit hier in Hamburg und es ist richtige Schnee, sondern Schneeregen und irgendwie alles ist kalt und so. Aber dann muss man diese Momente halt irgendwie witzig gestalten, und das ist ja dann das Schöne mit Kindern. Im Zweifelsfall muss man sich selber ein bisschen zusammenreißen, und wenn man die gute Laune aufsetzt, dann färbt es vielleicht doch ein bisschen auf einen selber auch ab, ne, in dem Moment, und macht da draußen eine fette Pfützenparty. So, ich glaube, das ist eigentlich eher mein Ansatz. Also zu sagen, hey, ich lebe das, und ich lebe das vor als etwas, was total, weil das auch so ist, eins zu eins, total, für mich ein total befriedigendes und schönes Leben ist.
Ja.
So, ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf relevante Sachen verzichte. Aber ich bin auch nicht komplett streng mit mir, weil ich auch weiß, dass wir alle in einem System leben. Wir leben alle in Deutschland. Wir leben, allein, dass wir in Deutschland geboren sind, dass wir in Deutschland leben. Die Möglichkeiten, die wir haben, führen dazu, dass wir einen höheren CO2-Fußabdruck haben als in anderen Ländern. Und ich sehe unsere Verantwortung darin, ein System zu ermöglichen, in dem dieser niedriger ist, indem wir nämlich gucken, wo sind die Hebel dafür eigentlich, und sich auch dann nicht zu sehr manchmal mit klein aufhalten. Das ist so eine, glaube ich, eine Mischung, die man für sich vielleicht finden muss, oder die ich für mich gefunden habe, dass ich gesagt habe, mein Hebel ist halt auch mein berufliches Wirken, und in meinem privaten Umfeld mache ich die großen Themen, gehe ich an, aber ich weiß auch ganz genau, manche Sachen sind dann im Effekt so gering, und wenn sie für mich so ein großer Stressfaktor sind, dann ist das nicht in der Balance. So, das macht dann keinen Sinn. Ich gucke, wo sind meine Hebel und worauf konzentriere ich mich. Und so ist eigentlich auch dann auch wieder unsere Software aufgebaut, dass wir sagen, hey, wo sind die Hotspots zum Beispiel? Ja, wo kann man wirklich was bewegen? Wenn du, irgendwie im E-Commerce, sorry für den Themenumschwung, aber ich finde das immer so plastisch. Im E-Commerce machen sich alle Sorgen um den Versand am Ende, weil wir natürlich die ganzen Lieferwagen vor Augen haben. Das ist aber, egal welches Produkt ich eigentlich kaufe, irgendwie unter 1% der CO2-Emissionen, weil das meiste entsteht natürlich bei der Materialgewinnung in der Produktion von den Produkten. Der Versand dann vom Warenhaus zu uns nach Hause ist erstens sehr, sehr gering. Und zweitens wird der sich relativ schnell erledigt haben, weil die ganzen Versanddienstleister auf Elektromobilität umsteigen. Das heißt, das ist ein Thema, wo ich davon ausgehe, dass wir da tatsächlich sehr bald einen Haken hinter haben, und dann hoffentlich auch das Mindset und verstanden haben, wo sind denn eigentlich die großen Themen, die wir angehen sollten.
Ja. Ich glaube, das ist auch immer das Wichtigste, dass man nicht von heute auf morgen alles an seinem Leben ändern will. Also gerade wie du vorhin schon sagtest, auf einmal nur noch Sport machen und dann klappt am Ende gar nichts mehr. Sondern dass man sich Dinge bewusst macht und dann, wenn man die Wahl hat, eben die richtige Wahl trifft und so die kleinen Hebel schon auch zu schätzen weiß.
Und es ist auch immer je nach Phase unterschiedlich. Also es gibt ja ganz viele, die jetzt im Januar auch nochmal den Veganuary gemacht haben und das kann ja schon nochmal so ein Anstoß sein. Ich bin ja auch ein großer Fan von irgendwie so, sich Sachen zu überlegen. So, ich versuche das jetzt mal für einen begrenzten Zeitraum Sachen zu machen und gucke und merke dann plötzlich, so schwer ist es mir vielleicht gar nicht gefallen und ich kann davon mehr integrieren.
Ja.
Ich glaube, das ist cool und wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, die es uns hoffentlich zunehmend einfacher macht, klimafreundlich zu leben.
Ja. Wie sieht dein Tagesablauf aktuell aus? Also habt ihr ein Büro, arbeitet ihr von zu Hause aus?
Beides. Wir haben Arbeitszimmer und wir haben noch einen zweiten Büroplatz zu Hause im Schlafzimmer.
Ja.
Je nachdem, aber wir haben auch hier ein kleines Büro im Coworking Place und das genieße ich sehr, dorthin zu fahren. Auch wieder, ne? Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, mein Co-Founder und ich, dass wir beide sagen, wir haben Kinder, das heißt, wir brauchen ein Büro in der Nähe, was für uns beide innerhalb von mit dem Fahrrad schnell erreichbar ist. Also da merkt man dann schon, dass sowas auch Auswirkungen hat irgendwie auf die Entscheidung, die man dann so für das Setup trifft, ne? Wenn man wirklich, also ich glaube, viel sich darüber Gedanken macht, wie kann ich Sachen maximal vereinfachen und easy machen, sodass ich irgendwie Bruchpunkte rausnehme, so Bruchstellen irgendwie vermeide. Genau, aber ich liebe es, im Büro zu sein. Auch einfach mit dem Team und mit demjenigen, der da ist, sonst ist es eine ganz andere Atmosphäre. Genau, mein Tagesablauf sieht eigentlich so aus, dass ich morgens versuche nochmal, mein Mann übernimmt den Sohn und ich versuche nochmal eine halbe Stunde tief zu schlafen.
Ja.
Dann in die Dusche stolpere und rauszische in der Regel. Ich bin meistens, also deutlich häufiger im Büro, weil ich auch einfach das Fahrradfahren zum Büro total hilfreich finde. Und dann habe ich 3 Tage, an denen ich lange Tage im Büro habe. 2 wirklich mit Open End quasi, wo ich entscheiden kann, wann komme ich nach Hause. Und einen, wo ich dann zu 17.30 Uhr zu Hause sein muss. Und ich habe 2 kurze Tage, wo ich mittags meinen Sohn übernehme.
Ja.
Und dann erst abends oder so mich wieder ransetzen, weiterarbeiten kann. Und tatsächlich genieße ich aber diese 2 Tage. Das ist echt hart, weil wirklich mittags schon das Ende des Arbeitstags zu haben, ist total krass und ich muss mich richtig dran gewöhnen. Also ich bin jemand, der vor allen Dingen eigentlich eher so in den Abendstunden zum Ende des Tages her dann nochmal richtig loslegt und so und irgendwie schon mittags den Stift fallen zu lassen und loszumüssen, hat mich sehr viel Überwindung gekostet und funktioniert auch nur, weil ich dann zu anderen Momenten das nochmal nachhole, aber dann ist es eigentlich das, was ich hatte ja keine Elternzeit und das ist für mich so mein Gefühl von Elternzeit.
Ja.
Die 2 Nachmittage die Woche, wo ich irgendwie spazieren gehe, draußen in der Luft unterwegs bin, jemanden treffe und mit meinem Sohn Zeit verbringe. Genau.
Und der Mann macht dann sozusagen das Gegenstück jeweils?
Ja, genau. Also wir haben einen Tag, wo unsere Nanny länger bleibt und jeder von uns macht 2 Nachmittage.
Das klingt aber dann doch sehr nach 50-50, ne? Im Endeffekt habt ihr es dann...
Total, ja.
Nach der ersten Anfangszeit sozusagen jetzt doch auf 50-50.
Es ist 50-50 und nicht nur an der Stelle, sondern halt auch bei allem anderen. Also wir haben auch wirklich sehr klar aufgeteilt im Bereich Hausarbeit, wie teilen wir das auf und gucken da auch regelmäßig drauf und gucken, passt das, funktioniert das?
Das heißt aber auch, dass dein Mann wahrscheinlich bei seinem Arbeitgeber auch was ändern musste, weil er ja vorher mehr gearbeitet hat. War das einfach oder war das ein Prozess?
Am Ende ist das ja eigentlich immer einfach insofern, als dass man ja auch einen Anspruch drauf hat. Es ist ja zum Glück in Deutschland irgendwie geregelt. Das Schwierige ist ja dadurch, dass man eigentlich sagt, so werde ich den Erwartungen dann noch gerecht, kann sich das vereinbaren mit der Rolle, die ich habe. Er hat da für sich aber eine sehr ich glaube, dass er hat für sich eine sehr Klarheit, dass er das so will und dass das auch von Anfang an der Plan war und auch klar war, wenn wir ein Kind haben, dann ist das nur in unserem Modell mit 50-50 möglich und das ist auch die Konsequenz. Und er genießt es auch total, auch diesen Ausgleich zu haben. Und man kann sich ja drüber, also wir haben, glaube ich, auch da einfach wieder Glück, dass wir beide Jobs haben, die wir unglaublich gerne machen.
Ja.
Und das trägt unheimlich und das führt auch dafür, dass man diese Sachen so durchzieht, auch wenn sie immer wieder reiben und anstrengend sind. Das klingt jetzt alles so perfekt und im Alltag ist es halt, knatscht es natürlich hier und da und jenes funktioniert nicht und das ist die Ausnahme und dann hat man irgendwie pro Woche doch wieder 3 Ausnahmen zur Regel. Ja. aber weil wir beide wissen, dass der andere, dass wir beides ermöglichen wollen. Wir wissen, das ist das Wichtigste für uns, dass wir es ermöglichen wollen, dass wir beide unsere Jobs machen können und auch ein Verständnis gegenseitig dafür haben, dass halt manchmal Termine einfach wichtig sind so, und wir es dann uns gegenseitig ermöglichen, auch wenn es nicht zu dem eigentlichen Terminkalender passt und dass wir es uns irgendwie auch ermöglichen, auf Geschäftsreise zu gehen und dadurch so ein gegenseitiges Rückenfrei halten und Ansporn auch eher haben, als einen Aufrechnen. Das ist, wenn wir das nicht hätten, glaube ich, dann wäre, also das wäre die Hölle.
Wäre es eine Option gewesen, dass er auch länger Elternzeit macht?
Er hat das überlegt, aber deutlich länger nicht, weil er seinen Job so liebt und es klar war, dann würde das nur mit einer Jobveränderung einhergehen.
Ja, okay.
So, dann könnte er die Rolle einfach nicht, wenn man dann für deutlich länger rausgeht, auf die Stelle muss ja in der Zwischenzeit irgendwie dann besetzt sein und für 4 Monate kann man das so überbrücken. Wahrscheinlich eine individuelle Entscheidung, wo man sagt, so, ab wann ist der Punkt, wo man das Gefühl hat, so, das geht nicht mehr, weil dann auch die Firma einfach sich natürlich überlegen muss, was macht sie damit. Genau.
Ach, Marina, ganz spannende Geschichte. Und ich muss auch sagen, ich kann verstehen, dass du da nach Role Models gesucht hast und keine gefunden hast. Also ich frage mich immer wieder, wo sind die Frauen? Die müssen sich doch mehr zeigen, die ähnliche Sachen erlebt haben.
Und auch tatsächlich auch für die Männer. Also ich fand es total, auch für meinen Mann eigentlich total schade, dass so dieses Ganze dann irgendwie mit anderen Daddys abhängen.
Ja.
Selbst gar nicht so richtig geht, weil es halt einfach noch zu wenige davon gibt. Weil die meisten dann doch irgendwie 2 Monate und dann wird auf gemeinsam auf Reise gegangen und in diesem Alltag irgendwie.
Ja.
Das ist, ich glaube, das ändert sich gerade, aber das ist halt schon nicht so, ist weiterhin nicht der Standard.
Nee, das stimmt. Bezogen auf Juke, jetzt haben wir endlich meinen Namen gesagt.
Ja, bezogen
auf Juke. Habe ich es richtig ausgesprochen?
Ja, Y-O-O-K, das sagen alle immer.
Das, also wo man euch findet und so weiter, das schreiben wir natürlich alles in die Shownotes, aber kann man euch konkret aktuell helfen? Also seid ihr auf der Suche nach, keine Ahnung, Stellen, sind Stellen ausgeschrieben, braucht ihr, seid ihr auf der Suche nach Investoren? Gibt es da irgendwas?
Also wir suchen tatsächlich gerade, wir werden auch noch mehr Stellen jetzt ausschreiben, die Tage, wir sind da gerade dran, also sehr gerne mal nachschauen und gucken und ansonsten, klar, wer irgendwie im E-Commerce unterwegs ist, sich unbedingt einfach gerne mit mir unterhalten, ich freue mich auch einfach immer wieder Leute kennenzulernen im E-Commerce-Segment und so Perspektiven zu teilen und in Austausch zu gehen und genau, ansonsten freue ich mich, wenn man vielleicht für sich auch mitnimmt, ah krass, irgendwie das Thema Klimaschutz findet halt auch auf jedem Produkt, was wir jeden verdammten Tag leider irgendwie konsumieren, unsere Stadt und sich dadurch nicht schlecht zu fühlen, sondern das einfach als Information und zu verarbeiten.
Ja.
Genau.
Okay, weil ich mich genau dachte, also ich weiß ja auch so ein bisschen, wer zuhört. So der Austausch zu den Zuhörern ist ziemlich groß, so unter dem in der Private Message sozusagen.
Ja.
Und da gibt es einfach wahnsinnig viele, die auch zusammen mit ihrer Gründung natürlich irgendwann mal an den Online-Shop geraten, an das Thema Online-Shop. Und da sich einfach schon mit diesen Dingen auseinanderzusetzen und auch vielleicht euch zu kontaktieren, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Also selbst wenn das ein kleines Produkt ist, was noch wächst, ist es ja völlig
total,
egal.
Wir haben wirklich so einen total modularen Aufbau. Das heißt, für jeden Online-Shop ist auch klar, auch wenn man sagt, okay, das ganze Thema irgendwie jetzt CO2-Fußabdruck und so viel, das Produkt ist mir zu viel, aber irgendwie einen Klimabeitrag einfach schon mal integrieren und irgendwie das machen, ja, das ist so aufwandslos, das kostet nichts, das kann ich morgen, habe ich innerhalb von 5 Minuten installiert, das ist wirklich halt, und das sorgt einfach dafür, dass laufend was in geile Projekte läuft.
Ja. So, ich beende es an dieser Stelle. Wir hören uns ja nochmal. Ich habe ja etwas mir überlegt für das aktuelle Jahr, eine kleine Änderung. Da gibt es noch eine kleine Zusatzfolge mit ein paar speziellen Fragen, aber dazu dann später mehr. Also danke erstmal für heute und bis dann.
Danke nochmal.
Ihr habt es gehört, wer von euch vielleicht einen Online-Shop in ihr Unternehmen oder ihre Selbstständigkeit integriert, der sollte sich auf jeden Fall mit Yook, geschrieben Yook, auseinandersetzen oder gerne auch Varena selbst kontaktieren. Und wer den Ruck zum Ökostrom gespürt hat, kann sich ja mal auf Anyway, geschrieben Anyway, umsehen. Ich schreibe euch beides auch nochmal in die Shownotes zu dieser Folge. Und wie gerade schon angeteasert, hören wir Varena nächste Woche in einer kleinen Snack-Folge noch einmal. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich jede Frau gerne 10 konkrete Fragen stellen würde, die sie mir ohne Umschweife und direkt beantworten und euch das dann separat zur Verfügung stellen möchte. Für eben die Momente, in denen man keine Zeit oder auch einfach keine Muße und keine Lust hat für ein komplettes Gespräch. Ich bin gespannt, wie ihr diese Idee findet. Kommentiert doch bei Instagram unter den aktuellen Posts, tauscht euch aus und kommt mit anderen ins Gespräch. Bewertet diesen Podcast, ihr wisst, das geht bei Apple Podcasts mit einem kleinen Text sogar oder eben den Sternchen und auch bei Spotify mittlerweile mit Sternen. Das hilft mir ungemein und kostet euch gar nichts. Und abonniert vor allem den Podcast The Mumpany auf der Plattform, auf der ihr den Podcast hört. Dann flattern euch die Folgen automatisch aufs Handy. Bei Instagram findet ihr mich unter mumpany-podcast und da freue ich mich ebenfalls natürlich immer über Input. Bis dahin, eure Nora.